Es gab ja einen riesen Shitstorm, weil ich gesagt habe, ich flirte mit allen, von Babys bis Omas. Weil für mich Flirten nichts mit Sexualität zu tun hat, sondern Flirten ist Spiel. Der flirtet mit Babys, das ist ja ein Perverser, ja? Sowas wie Nein heißt Nein, aber selbst das stimmt ja nicht. Und jetzt soll nur Ja Ja heißen. Wenn das kommt, dann ist ja schon, wenn ich eine Frau berühre auf dem Date, ist das schon ein sexueller Übergriff.
Es gibt natürlich auch Übergriffe. Es gibt Männer, die zu weit gehen, die entsprechende Stoppsignale nicht beachten.
Ein Nein im Sinne eines Flirtspiels mit einem Mann, den sie attraktiv findet. Ein Nein wie das Wegschieben der Hand, wenn man sie aufs Knie greift oder wenn man irgendwie vielleicht auch sie küsst und dann den BH öffnen möchte, ist Teil der Annäherungsprozesses.
Laut Bild-Zeitung, die sie ja als einen der erfolgreichsten Aufreißer Deutschlands tituliert hat, mit 150 Frauen geschlafen. Also da kann man aber schon auf die Idee kommen, dass das Ganze doch ein bisschen auch unseriös ist und ein bisschen frauenfeindlich.
Warum? Es gibt Arschlöcher, das ist aber 5-10% der Männer. Aber die datet ihr alle. Die meisten Männer, deutschen Männer, sind absolut loyale, vernünftige, fast zu gutmütige Männer, aber die ignoriert ihr. Das ist das Problem.
Die Kritik ist, dass sie quasi Methoden vermitteln, um Frauen ins Bett rein zu manipulieren.
Das ist Quatsch.
Warum ist es Quatsch? Herr Pütz, herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich.
Herr Pütz, Männer finden keine Frauen mehr, Frauen keine Männer mehr. Warum?
Ja, das ist natürlich eine sehr offene Frage. Also da könnte ich jetzt lange drüber reden, tun wir ja auch. Aber in erster Linie wird eigentlich alles dafür getan, dass das nicht mehr stattfindet. Also es wird von linker Seite werden die Frauen sehr radikalisiert.
Nur keine Minute und schon die Linken sind schuld.
Ja, ist nun mal so. Diese Gender-Ideologie kommt ja nun mal von links.
Müssen Sie aber nicht sagen, weil bei der jungen Freiheit
Schuld. Das ist ja wirklich so. Es gibt ja im traditionellen Bereich durchaus noch vernünftige Frauen. Und warum das ist, da kann man jetzt wieder die größten Verschwörungstheorien aufmachen. Es ist ja sie sind ja mit dem Feminismus sehr verbandelt. Und die Ablehnung des Mannes gehört ja schon zum guten Ton in der linken Szene seit den 60er Jahren. Aber letztendlich war das ja Kindergeburtstag zu dem, was wir heutzutage erleben auf Instagram und TikTok. Da wünschen wir uns ja fast Ali Schwarzer wieder zurück als Speerspitze des Feminismus.
Oh mein Gott. Herr Pütz, stimmt denn das überhaupt, diese Annahme? Denn die Statistiken für diese Behauptung, Männer und Frauen finden nicht mehr zueinander, die kommen häufig aus den USA. Ist das Problem bei uns in Deutschland überhaupt so vorhanden?
Also aus meiner persönlichen Beobachtung ist das ganz klar so. Sie haben recht, auch ich kenne nur die Zahlen aus der USA, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die hier wesentlich anders sind. Aber ich habe ja auch mit sehr vielen Männern zu tun. Das war für mich schon am Anfang meiner Arbeit schockierend zu erleben, dass wirklich gut aussehende, vernünftige Männer, also es dort immer mehr männliche Jungfrauen gab, die eigentlich auf dem Papier es keine Frau jemals vermuten würde, wo man sagen würde, der hat doch alles, hat einen vernünftigen Job, aber es trotzdem nicht geschafft haben, mit Frauen zusammenzukommen. Und wir haben natürlich die Statistiken auch von Tinder und Lovo, wo sie noch so welche gemacht haben, aber dann waren die halt so vernichtend, also als Urteil für die Frauen, dass man die dann ganz schnell die Seiten offline genommen hat, aber die wurden dann archiviert und da hat man halt gesehen, dass der nächste schwierige Punkt, die Hypergamie, also die Tendenz von Frauen nach oben zu daten, die wurde durch diese Dating-Apps halt auf Steroide gepackt.
Moment, ein Dating nach oben, können Sie kurz erklären, heißt?
Also es gibt bei Frauen die natürliche Tendenz, die nicht gut oder schlecht ist, sondern die ist evolutionär bedingt, dass sie nach einem Mann suchen mit möglichst hohem Status. Also dieses Mythos, es wird ja immer viel geredet von Beziehung auf Augenhöhe. Da sage ich immer, das ist absoluter Quatsch. Frauen wollen keine Beziehung auf Augenhöe, sondern sie wollen einen Mann, zu dem sie aufschauen können. Und das ist auch das, was langfristig, auch dazu gibt es Statistiken, auch wieder aus der USA, langfristig Ehen und Partnerschaften stabilisiert. Also solange der Status des Mannes, das kann der Verdienst sein, aber meistens ist es durch den Verdienst, aber auch andere Sachen höher ist als der Frau, funktionieren die Ehen stabil. Es gibt Statistiken aus den USA, dass wenn eine Frau auf einmal den Mann out-earned, weil sie zum Beispiel eine Beförderung oder sowas
bekommt. Also mehr verdient,
ja. Genau. Innerhalb von 2-3 Jahren, also danach, die Scheidungswahrscheinlichkeit auf über 80% steigt. Mhm. Also das ist, es ist fatal. Ich will das gar nicht bewerten oder sagen, jetzt die Frauen sind alle geldgeile, piep, 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 ja. Aber es ist nun mal ein natürlicher Impuls in Frauen, genauso wie es bei uns ist, wir nicht darüber nachdenken, wenn wir eine Frau mit schönen Kurven sehen oder sowas. Ja gut, dann gucken wir da auch hinterher. Ne? Dann sind wir genauso primitiv. Also beide Geschlechter sind auf dieser sexuellen Ebene primitiv. Aber auch natürlich haben wir das Bewusstsein, uns dagegen zu entscheiden. Aber leider folgen die meisten Leuten diesen primitiven Impulsen.
Für Sie gibt es jetzt das Angebot, ein Schnupperabo, 27 Euro für 12 Wochen, ganz exklusiv aus Anlass unseres 40-jährigen Jubiläums. Und Sie nehmen, wenn Sie teilnehmen, also wenn Sie abonnieren, nehmen Sie auch teil an einem Preisausschreiben, 4-Sterne-Wellness-Hotel in Usedom. Hätten Sie Lust, mit mir dahin zu gehen?
Immer. Oh. Jederzeit.
Okay, also dann schnell mitmachen, sonst nutzen wir die Gelegenheit. Ich habe jetzt mal versucht, Zahlen zu finden für Deutschland. Mhm. War nicht so einfach, aber immerhin die Zahl der Single-Haushalte konnte ich eruieren. Ja. Und das ist ganz interessant. Wir haben derzeit 17 Millionen Singles in Deutschland bei 70 Millionen Erwachsenen. Das sind circa 20%. Und 2014 waren es noch 14 und in 2045, so die Prognosen, sollen es 18,7 Millionen Singles sein. Das heißt also ein Anwachsen. Wir hatten in der Vergangenheit weniger, 3 Millionen weniger noch vor 20 Jahren und werden laut Prognose in 20 Jahren ungefähr 1,7 Millionen mehr haben. Das ist also, das stützt also diese These. Und jetzt haben Sie gesagt, schuld sind die Linken, schuld sind die Frauen, aber sind vielleicht nicht schuld die Männer, die es nicht mehr bringen?
Das würde ich nicht so unterstreichen, weil wir wissen ja aus den Statistiken, dass es ja die Frauen sind, die über die Maßen wählerischer geworden sind. Also das heißt, auf diesen Dating-Apps kämpfen halt 80%, 80-90% der Frauen um 20. Und jetzt ist, hat sich sogar noch gesteigert in den letzten Jahren.
80% der Männer kämpfen
um. Genau, um ja, also die Frauen, die meisten Frauen kämpfen um 10-20% der Männer.
Ach so,
okay. Also das heißt, es waren 20%, es hat sich jetzt in den letzten Jahren sogar noch gesteigert. Ich habe gerade jetzt im letzten Monat noch mal ein Video gesehen, dass es eigentlich fast nur 10% sind und die anderen Männer halt komplett ignoriert werden.
Okay, das heißt also, die Frauen auf den Dating-Apps, die suchen sich nur die Top-Männer raus.
Richtig. Ja. Also da,
die anderen bleiben
Die werden weggewischt. Ja. Also es bleibt, es ist wirklich der Mann, der Six, also in Amerika gibt es ja diese Six Sixes, glaube ich, Six Figures, Six Pack, Six Inch Cock und diese Six Figure.
Übersetzen wir jetzt nicht.
Ja, übersetzen wir jetzt nicht, lassen nicht wir mal so stehen. Aber auf jeden Fall, also gibt es ja auch in Deutschland schon mittlerweile sehr, sehr viele Videos, wo, ich meine, jetzt gerade hatten wir diese brave Mädchen-Skandal, wo die Alte wirklich sagt, also ihr Mann müsste mindestens 30.000 Euro netto verdienen, damit sie überhaupt einen Mann daten würde. Das sind natürlich Extrembeispiele, aber das, man sieht ja, die Anlage sieht man in vielen modernen Frauen. Also da gibt's auch in dem Sinne wieder, komischerweise, es ist so schizophren, auf der einen Seite wieder so ein Weg zum Traditionalismus, ja, der Mann als große Versorger, da ist man dann auf einmal gar nicht feministisch, obwohl die, alles andere gegendert wird in dem Podcast und so, aber wenn es um die Kohle geht, um das Versorgen, da sind die Frauen dann wieder sehr traditionell. Da möchten wir bitte einen haben, der mich mitversorgt. Ne? Und mein Geld ist mein Geld und unser Geld, dein Geld ist unser Geld.
Okay, Sie sind jetzt seit 30 Jahren Dating-Coach.
20
Jahre, ja, seit 20 Jahren Dating-Coach, waren einer der ersten in Deutschland, haben die Szene hier mit aufgebaut. Hat sich das denn spürbar für Sie verändert, für Sie spürbar verändert, was die Ansprüche der Frauen angeht und auch was die Performance der Männer angeht?
Also ja, wobei man sagen muss, dass das Internet eine Parallelwelt ist. Also es ist wirklich, wenn die Männer zu mir kommen, dann kommen die oft in dem Gedanken, dass das, was sie auf Instagram und auf TikTok erleben, an Hass auf Männern und an Hyperansprüchen, dass das der Realität entspricht. Was wir ja machen, ist ja so ein bisschen wieder old school. Ich bringe ja Männer nicht bei, jetzt Internetdating besser zu machen, sondern wir bringen den Männern ja bei, wie sie Frauen im alltäglichen Leben kennenlernen, also auf der Straße, im Supermarkt, im Theater, auf dem Konzert und natürlich auch noch in Bars und Diskotheken für die Männer, für die das noch eine Rolle spielt. Ich habe mittlerweile auch viele ältere Kunden, die die erste Scheidung durchhaben, da ist das natürlich nicht so ein großes Ding. Und da erlebe ich doch immer wieder, und da bin ich auch wirklich froh, und das, glaube ich, ist auch eine ganz wichtige Botschaft an die Männer da draußen, aber auch an die Frauen, das ist eine radikale Minderheit, die eine sehr, sehr große Stimme hat im Internet. Also die Frauen auf der Straße, wenn sie angesprochen werden, sind überwiegend freundlich, zugewandt und freuen sich darüber, dass sie halt in der Realität angesprochen werden, weil das halt nicht mehr stattfindet, weil die Leute nur noch mit ihren Handys interagieren, ne?
Okay, aber wie können jetzt, also wenn das Problem, das erste Problem, wie Sie gesagt haben, die Hypergamie ist, also die Neigung von Frauen, sich nur noch die Top-Männer auszusuchen, wie können Sie dem begegnen mit Ihrem Coaching?
Ganz einfach, weil auf diesen Dating-Plattformen, da haben Sie ja nur das Auswahlkriterium der Größe und der Optik. Es spielen ja noch andere Sachen eine Rolle, wie das Charisma, der Witz, der Charme. Und wenn der Mann vor ihr steht, sind Frauen wesentlich genügsamer und man kann auch durch seinen Charme und seinen Witz wirken, was du halt auf der Dating-Plattform nicht kannst. Und wenn du da natürlich maximal schnell durchwischt, dann und die Frauen haben ja sowieso schon viel zu viele Angebote und deswegen sind sie halt hyperpicky, weil jeder, den sie halt einfach irgendwie matcht.
Also hyperwählerisch.
Wählerisch. Ja. Jeden, den sie da praktisch auswählen, ist ja ein potenzielles Match, heißt, sie muss mit dem schreiben. Das heißt, da werden Leute weggewischt, mit denen sie im realen Leben kein Problem hätte, zumindest erstmal zu interagieren. Und dann ist es oft so, dass bei Frauen, du kannst Frauen ein Foto zeigen, das muss ich den Männern auch immer wieder erklären, dass die weibliche Attraktivität, also Anziehung, nicht funktioniert wie bei uns Männern. Du kannst einer Frau ein Foto eines Mannes zeigen und die wird sagen, das ist nicht mein Typ, finde ich absolut unattraktiv. Dann nehme ich diesen gleichen Mann und der unterhält sich 20 Minuten mit der Frau und ist charmant, ist witzig, ist selbstbewusst.
Okay, es bin also nicht ich.
Na, würde ich gar nicht sagen. Sie haben auch ihren Witz.
Ja, das war Fishing for Compliments.
Ja.
Projekt gelungen.
Das ist viel Potenzial.
Alle Damen
Potenzial.
Da draußen nachher nicht nur liken, sondern mir auch schreiben.
Ja. Okay, weiter. Ja, genau. Da,
okay, also dass die persönliche Konfrontation oder die persönliche Begegnung macht attraktiver.
Absolut, absolut. Weil Frauen funktionieren nicht so. Also physische Attraktivität ist wirklich auf diesen Apps sehr, sehr wichtig. Weil dann natürlich das ein großes Auswahlkriterium ist. Aber ich sage es immer, das Selbstbewusstsein, Ausstrahlung und Auftreten und natürlich auch Status, also wenn man das auch noch hat als Mann, schlägt immer Aussehen. Das Aussehen ist für Frauen eigentlich sekundär. Aber wenn sie kein anderes Auswahlkriterium haben, wie auf diesen Apps, dann ist natürlich das Aussehen das Wichtigste. Deswegen sage ich ja, deinstalliert den Scheiß. Das zerstört wirklich das Selbstbewusstsein. Die Männer kommen zu mir, die haben ja dann oft die Erfahrung gemacht, also auch zum Beispiel jetzt die 40-jährigen Männer, die sich dann irgendwie trennen, aber noch attraktiv sind, gehen auf diese Apps und merken, die kriegen da keinen Fuß in der Tür. Ein normaler Mann geht auf Tinder, der jetzt nicht 1,80 oder 1,85 besser noch ist, durchtrainiert und vorm Porsche steht und kriegt halt kein Match. Die denken, okay, ich bin halt unattraktiv auf dem Datingmarkt. Das ist aber Quatsch. Und wenn ich diese gleichen Männer nehme und wir machen dann ja diese Wochenend-Workshops und die sprechen mal 50 Frauen an, dann merken die, huch, was ist denn hier los? Also die Frauen reagieren ja auf mich. Die reagieren sogar positiv auf mich. Also dies ist absoluter Krebs, diese Apps für Männer, muss ich sagen. Auch für Frauen, aber aus anderen Gründen.
Und nämlich aus welchen Gründen?
Naja, warum ist das ja so? Das ist ja nochmal, es wird ja bestätigt, die Frau, die ein sexuelles Techtelmechtel mit dem Mann, gehen wir jetzt mal diese plakative Skala, aber nur um das mal herzuziehen, von 1 bis 10. Ja, also die weibliche 5 von der Attraktivität oder 6 matcht jetzt mit der männlichen 9, ja, oder 8, mit dem super Bodybuilder, mit dem tollen Körper, weil der sitzt halt zu Hause und sagt, ach Mensch, ich habe heute Lust auf Sex und naja, ja, die geht noch klar, komm, nehmen wir mal mit. Man weiß ja auch nie, weil auch die müssen halt ein bisschen kämpfen. Und matcht mit ihm und er trifft sich mit ihr auch, aber in erster Linie, um Sex zu haben, hat dann Sex mit ihr, meldet sich nie wieder. Deswegen hört man ja immer von den Frauen immer, oh, wo sind all die guten Männer und Männer sind nur noch Arschlöcher. Nee. Es gibt Arschlöcher, das ist aber 5-10% der Männer, aber die datet ihr alle. Die meisten Männer, deutschen Männer, sind absolut loyale, vernünftige, fast zu gutmütige Männer, aber die ignoriert ihr. Das ist das Problem. Also wenn Frauen noch mehr das sagen, dann sage ich denen das immer, das ist euer Problem. Nicht, dass es nicht genug gute Männer gibt. Gute Männer gibt es wie Sand am Meer, viel mehr unter den Deutschen als schlechte Männer.
Naja, das Letzteres mag sein, aber dass jetzt die große Mehrheit loyal und tolle Männer wären und so weiter,
doch, ist
eine gewagte Behauptung.
Das ist absolut, du musst es dir ja leisten können, ein Arschloch zu sein. Das ist ja, der, okay. Der durchschnittsdeutsche Mann ist ja immer wie ein Verdurstender in der Wüste, kenne ich ja auch. da hast du natürlich auch Kompromisse gemacht, da hast du dann halt genommen, was du kriegen konntest oder so. Dann warst du natürlich immer, wenn du meine Frau hattest, hast du immer aus einer Angstposition gehandelt, hast festgehalten, hast Verhalten toleriert, was du von deinem besten Freund nicht tolerieren würdest, weil du gewusst hast, ja, ja, okay, gut, also wenn ich jetzt gehe, dann bin ich wieder 2 Jahre allein und darf dann wieder hoffen und daten und sonst was. Naja, gut, dann beiß ich die Zähne zusammen und bleibe lieber. Aber jetzt nochmal zurück zu dem Punkt. So, diese 6 datet jetzt diesen hyperattraktiven Mann. Jetzt denkt sie, den Irrglauben sagt, ach, schau mal an, solche Männer interessieren sich auch für mich. Also kann ich solche Männer bekommen. Nur der wollte mich halt nicht. Naja, dann versuche ich es halt nochmal und nochmal. Und dadurch entsteht dann, ja, die wollen sich gar nicht binden, Peter-Pan-Syndrom und so weiter und so fort. Aber sie datet sozusagen außerhalb ihrer Liga. Mhm. Wo es diese Dating-Apps noch nicht gab, sind die Leute mehr in ihren Ligen geblieben. Oder da hat auch der normale durchschnittliche Mann und die normale durchschnittliche Frau haben sich halt im Studium gefunden. Was passiert jetzt? Das ist auch ganz oft bei jungen Studentinnen, das erlebe ich als nächstes Phänomen. Die daten dann eher Ü30-Leute, weil die denen einfach ganz andere Sachen bieten können. Ne, sie hat jetzt die Wahl, mit dem Timo halt irgendwie auszugehen, mit dem sie dann halt ein Bierchen hier irgendwo im Park trinkt. Und dann ist aber noch der Harald, der arbeitet halt schon so ein paar Jahre in der Werbeagentur. Der hat den Porsche und der fährt mit ihr das Wochenende nach Sylt und singt bestimmte Lieder oder auch nicht und macht da Sektfrühstück irgendwo. Und das heißt dann, dass dann auch in dem Studium die jungen Männer dann immer mehr leer ausgehen.
Okay, also jetzt hatten wir am Anfang, die Linken sind schuld, dann die Hypergamie der Frau ist schuld, jetzt sind aber die Dating-Apps schuld.
Alles drei.
Ja, alles gut. Drei. So wie Sie es aber jetzt schildern, ist der Hauptverbrecher sozusagen die Dating-Apps.
Das ist das, ja. Das ist ja genau so, ja. Wie der Radio killed, wie heißt der Song?
Video killed the Radio Star.
Genau, andersrum. Und so kann Tinder, da gibt es auch einige Abhandlungen, also das ist ja nicht von mir, Tinder destroyed love and Tinder destroyed dating oder sowas. Und ja, das ist einer der Hauptgründe. Also würdest du das ist halt das, was halt nochmal Kerosin ins Feuer packt. Würdest du die Dating-Apps abschaffen, wären Frauen immer noch hypergam? Aber du hast halt, du musst in deinem Social Circle, das fehlt ja komplett. Jetzt kannst du außerhalb deines Social Circles daten.
Also soziales Umfeld?
Ja, genau. Früher haben sich die Leute in ihrem Studium, und da konntest du auch als Nichtskönner oder als jemand, der halt irgendwie natürlich ein Student war, keine Kohle hatte, konntest du trotzdem noch Frauen ganz gut daten. Aber jetzt, wie gesagt, sagen die Frauen, nicht alle, natürlich gibt's das immer noch, aber da sind's dann halt auch die Top-Männer. Ja, warum soll ich denn den daten, wenn ich auch den daten kann, mit dem ich dann halt am Wochenende nach Sylt fahre, ne?
Okay, und Sie schulen jetzt in Ihren Coachings Männer, Frauen anzusprechen. Und was kommen da überhaupt für Typen?
Ja, das ist auch ganz interessant. Das wird ja immer so ein bisschen, auch von Männerseite übrigens, das ist sehr interessant. Auch Männer greifen das sehr stark an und denken, das sind dann alles Incels, also involuntary celibacy, also das heißt jemand, der halt sozusagen unfreiwillig zölibatär lebt, und irgendwelche Sonderlinge wie der fette WoW-Spieler, der in seinem Keller sitzt und so. Und also die Frauen sind halt immer schockiert, wenn ich mal Frauen auf meine Workshops einlade oder sie Fotos sehen von Workshop-Teilnehmern, was da für attraktive Männer kommen. Also das sind, ich würde sogar sagen, teilweise überdurchschnittlich attraktiv, sind ganz normale Männer. Es sind natürlich viele, das ist ein auffälliges, wenn man das machen möchte, also viele aus den technischen Berufen. Weil die sind halt mehr in dieser Verstandeswelt unterwegs, eher introvertiert, denken viel nach. Natürlich, das bremst dann aber auch natürlich die Aktion. Also ich sage immer, die meisten Assis oder so, die haben kein Problem. Die quatschen die Frau einfach an. Aber der sensible, einfühlsame Mann, der nachdenkt, der überlegt dann, ja, wie fühlt sich denn die Frau? Vielleicht fühlt die sich dann bedrängt und so. Und schon ist der Moment vorbei und dann hat er sich selbst ausgeredet. Ja, also viel Ingenieure, viel Leute, die natürlich Mathematik, Informatik, überwiegend, ich würde sagen 70% aus diesen Bereichen.
Was bringen Sie denn jetzt diesen Jungs bei, damit sie gegen die Dating-Apps bestehen können?
Ja, das ist natürlich, wir machen ja einen ganzen Wochenend-Workshop oder ein achtwöchiges Mentoring. Also deswegen sind das natürlich sehr, sehr viele Dinge, die wir ihnen beibringen. Aber das Wichtigste, was ich ihnen beibringe, ist erstmal aktiv zu werden. Denn der aktive Mann wird immer überlegen sein, jedem, der irgendwelche Dating-Apps nutzt. Auch demjenigen, der besser aussieht als er. Weil A, ist diese Aktivität super rar und Frauen schätzen diese Aktivität. Also keine Frau ist imponiert, wenn du mit ihr ein Match auf Tinder hast. Aber wenn du, keine Ahnung, von deinem Fahrrad absteigst und dann zu ihr hinrennst über die Straße und sie ansprichst und ihr sagst, sorry, ich habe dich gerade gesehen, du bist wunderschön, ich musste dich einfach ansprechen, hi, mein Name ist Maximilian, dann geht bei der Frau eine Lampe an. Das ist so ein bisschen auch diese Sehnsucht, dieser Hollywood-Movie-Moment, von dem viele Frauen träumen. Das ist nicht.
Der ist doch Lüge. Das ist doch.
Naja, du kannst ihn ja herstellen als Mann.
Wirklich?
Ja, klar, sicher. Also ich hatte meine Frau im Café angesprochen. Das hatte sie mir auch gesagt, das war für sie das grandioseste Erlebnis in ihrem Leben, was sie mit einem Mann hatte. Und ich saß halt wie mit ihnen hier so am Tisch, habe mich mit meinem Kollegen unterhalten und sie saß halt am anderen Seite des Cafés und dann trafen uns unsere Blicke und sie lächelte und ich lächelte sie so an und ich habe zu meinem Kollegen gesagt, warte mal bitte, bin aufgestanden und bin halt auf sie zu langsam und habe ihr gesagt, du bist das bezauberndste Wesen, was ich seit langem gesehen habe. Und sie wurde knallrot sofort, wusste gar nicht mit sich umzugehen. Die Freundin daneben so, ja, und hat sich hingesetzt. Und ich habe mich hingesetzt, habe mich mit ihr unterhalten. Und sie sagte, das war für mich also das schönste Erlebnis, das Beste, was ich jemals sowas erlebt habe. Es ist mir noch nie passiert. Sowas.
Ja, aber Herr Pütz, ein Schambolzen wie Sie, der kann das natürlich.
ja, das kann man immer sagen.
Der kann das bringen, da funktioniert das auch. Ja, aber wenn das ein Stino, also ein Stinknormaler wie ich macht, ja, dann sieht es ganz anders aus, nämlich hau ab, du Creep.
Sie degradieren sich immer gerne. Sie sind,
Nein, jetzt beantworten Sie mal die Frage in der Sache.
Ist das nicht so?
Das sind Methoden, die funktionieren bei Ihnen und anderen hochklassigen Männern, aber die funktionieren nicht bei den Normalos, die in ihre Dating kommen.
Das ist ja jetzt Ihre Interpretation.
Kritische Nachfrage.
Ja, aber erstmal werten Sie sich zu sehr ab, denn Sie sind ein intelligenter Mann, Sie haben Witz, Sie haben Charme.
Jetzt weiter, ja, wir müssen das uns rausschneiden.
Das wollen Sie gar nicht hören, das schneiden wir raus.
Disziplin.
Und andere Leute würden sagen, ich bin ein Ende 40-jähriger, übergewichtiger Glatzkopf. Also das ist jetzt Ihre Bewertung, dass das jetzt irgendwie, ich jetzt irgendwie zu den Top-Leuten gehören würde. Da würden viele sagen, nein, überhaupt gar nicht. So, Charme, Selbstbewusstsein, Ausstrahlung, denken wir immer, dass das irgendwie Gott gegeben ist. Das hat der andere hat es irgendwie nicht. Aber letztendlich ist es eine Fähigkeit. Es hat auch viel mit Selbstliebe, mit Mut zu tun. Das muss man natürlich entwickeln. Das entwickelt man auch nicht von heute auf morgen, auch nicht an einem Wochenendworkshop, sondern ich gebe den Männern einfach nur die Werkzeuge an die Hand, wie sie es entwickeln können. Und das ist auch bei mir nicht vom Himmel gefallen. Also in meinen Jugendjahren, ich war schon immer jemand, der gut reden konnte oder so, aber ich war total verkrampft, was Frauen anging. Ich habe überhaupt nichts hingekriegt. Ich hatte wirklich Frauen bei mir sitzen auf dem Sofa. Ich wusste nicht, wann kann ich sie denn küssen und kann ich jetzt und sonst was. Also ich habe so viele Situationen vergeigt in meinen jungen 20ern. Also bei mir ging das ja auch erst so ab Mitte 20, Ende 20 los, dass ich dann so wurde. Und das ist ein bisschen, ich gebe immer das Beispiel wie beim Jonglieren. Man sieht irgendjemanden jonglieren und denkt so, das sieht ja einfach aus, ja, wie der das macht. Dann macht er die Bälle, zack, 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 probiere ich auch mal. Und dann nimmt man die und funktioniert nicht. Und so ähnlich ist das auch, wenn ich jetzt mit Menschen interagiere, auf der Bühne stehe oder mit Frauen rede. Ich habe halt, ich weiß nicht, wie viel fremde Leute angesprochen, also über 1000 auf jeden Fall. Also das sind mehr als 1000 Interaktionen, mehr als 1000 Mal die gleichen Fragen, mehr als 1000 Mal, woher kommst du her, was machst du? Dann wird man halt schlagfertig. Auch Schlagfertigkeit ist eine Fähigkeit, die man lernen kann.
Sind denn diese Tipps, die Sie geben, das ist also das Ansprechen von Frauen, ist das denn ausreichend, um dieses Problem, gut, natürlich, Sie wollen jetzt nicht in erster Linie das gesellschaftliche Problem bekämpfen, aber um diesem Problem etwas beizutragen oder gegen dieses Problem etwas beizutragen, denn ansprechen, Kontakt herstellen, das ist ja noch kein Gewinnen der Frau, das ist noch keine Beziehung, keine gelungene.
Ja. Also Sie werden sich wundern. Also wirklich bei vielen, natürlich ist das nicht das, was dann irgendwie den Mann super erfolgreich macht. Aber der meiste Mann möchte ja auch nicht jetzt irgendwie ein Playboy werden. Der möchte halt einfach kein Single sein oder möchte halt einfach mehr Frauen kennenlernen. Und bei vielen Männern reicht das in Aktion treten, zumal, dass sie jetzt mal irgendwie Dates bekommen, dass sie einfach ein bisschen mehr Interaktion mit Frauen haben. Natürlich steckt da noch viel mehr drin und natürlich kann man noch viel mehr lernen und viel mehr besser werden, Körpersprache besser werden, schlagwertiger werden. Aber es wirklich, wenn ich jetzt Sie nehme und in die Innenstadt gehe und wir sagen, so, jetzt sprechen wir einfach, ich gebe Ihnen gar keine Tipps und Sie sprechen einfach nur 50 Frauen an, dann garantiere ich Ihnen, da werden trotzdem Frauen dabei sein, die sagen, ja, Mensch, warum nicht? Dann lass uns doch mal einen Kaffee trinken. Weil man muss nicht wieder, das ist wieder, das, deswegen verzerrt diese Dating-App-Geschichte das Ganze so, man muss nicht ein Supermann, ein super gelackter, der immer einen lockeren Spruch hat, sein, um bei Frauen anzukommen. Man muss also, es gibt in Amerika den schönen Spruch, 80% of success is just showing up. Also 80% des Erfolges ist einfach ins Spiel zu gehen, einfach reinzugehen. Aber da nehmen sich ja die meisten Männer schon raus aus dem Spiel. Also klar haben die kein Datingleben oder Sexualleben, wenn sie halt keine Frauen ansprechen. Und dann versuchen, als durchschnittlicher oder unterdurchschnittlicher Mann auf diesen Dating-Apps Erfolg zu haben. Ja, das gibt einem dann noch den letzten Todesstoß von dem Selbstbewusstsein, den man das vielleicht noch hatte.
Also ist es vielleicht so, dass es gar nicht so die Techniken sind, die Sie beibringen? Ist das richtig, wenn ich sage Techniken?
Ich würde es gar nicht so Techniken, es sind ja
Strategien?
Soziale Fähigkeiten, Strategien sehr wenig. Vieles von denen ist immer sehr lustig, wenn ich mit Frauen rede und dann Frauen sage, ja, was bringst du denen dabei? Dann sagen die Frauen immer so zu mir, ja, das ist doch klar. Das ist doch, weiß doch jeder Mensch. Und ich sage, ja, das denkst du. Aber die Männer, mit denen ich zu tun habe, die wissen das nicht. Ja, also ein Klassiker ist zum Beispiel eines von meinen Sprüchen ist halt Emotion statt Information.
Heißt in der Praxis?
Das heißt, dass Frauen eher auf der emotionalen Ebene funktionieren, aber selbst bei uns Männern funktioniert das ja auch die Werbung besser, wenn die mit an Emotionen gekoppelt ist, an Information. Und Männer sind halt sehr informationsstrukturiert, ne? Wenn die dann gefragt werden, Mensch, was machst du denn beruflich? Dann sagt er, ja, ich arbeite in einer so und so Agentur mit 50 Mitarbeitern und bla 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 und oh, wir stellen die und die Schraube her. Und die Frau so schläft ein. Also wenn ich einer Frau von meiner Arbeit dann erzählen möchte oder bist Programmierer oder sowas, dann brauche ich ja nicht damit Basic oder sonst was anzugucken, sondern sagen, ich programmiere hier für das und das und mir macht das Spaß. Ich habe früher schon Lust gehabt, Probleme zu lösen und habe da dann von meinem Vater schon seinen Taschenrechner repariert und so und der war dann stolz auf mich und dann hat mir ein Eis gekauft. Also so diese Geschichte hinter den Informationen.
Die Emotion hinter den Informationen.
Genau, und das ist das, was auf dem Date, und das ist das, was viele Männer überhaupt nicht beherrschen, gerade diese Männer, die ich gesagt habe, aus den technischen Berufen. Und die Frau langweilt sich dann halt. Und letztendlich beim Date sage ich immer, das verstehen die Männer auch nicht, wenn eine Frau ein Date mit dir hat, dann hat sie dich ja eigentlich schon ausgewählt. Also nehmen wir jetzt an, das ist kein Blind Date oder jetzt irgendein Match auf Tinder. Aber wenn eine Frau mit dir ausgeht, dann sagt sie ja schon, okay, aussehenstechnisch stimmt's. Ich kann mir vorstellen, mit dem eine Zukunft. Und jetzt, entscheidend auf dem Date ist nur eine Sache. Wie fühlt sie sich mit dir? Welche Emotionen erzeugst du auf diesem Date bei ihr? Und da ist halt bei den meisten Männern halt gar nichts. Ja, und dann kommt dieser Spruch, kommt dieser Spruch. Gerade bei netten, vielen netten Männern sagt, eigentlich auf dem Blatt Papier stimmt alles. Du bist nett. Das war angenehm mit dem Mann, aber das ist halt nicht alles. Das reicht halt nicht. Und dann kommt immer der schöne Spruch, der Funke ist nicht übergesprungen.
Keine Schmetterlinge im Bauch.
Ja. Und der Funke, was ist der Funke? Das ist eine Emotion. Das ist was durch Reibung entsteht. Der Funke wird zum Feuer und dadurch braucht's Reibung. Dadurch muss man auch manchmal ein bisschen unbequem sein, manchmal einen Spruch raushauen, der vielleicht sie auch so ein bisschen so, was soll das denn jetzt? Ja, das ist der Punkt. Und das verstehen viele Männer nicht und Frauen auch nicht. Also Frauen können das auch nicht erklären. Deswegen ist immer so ein Quatsch, wenn die mit der Frauen dann auch auf Instagram und so sagen, ja, frag doch mal Frauen, wieso fragst du, was willst du denn mir erzählen als Mann? Frauen haben da gar keine Ahnung. Die können das selber nicht dekodieren, worauf die stehen. Weil das ist ja auch das Leid, wahrscheinlich ihr Leid, auch mein Leid gewesen, dass mir Frauen immer gesagt haben, Maximilian, also du bist so ein toller Mann, du hörst gut zu, du bist emotional, ich unterhalte mich gerne mit dir. Aber ich bin nicht verliebt.
Ja, wollen wir natürlich jetzt mal ein falsches Bild ausräumen. Natürlich stehen die Ladies bei mir Schlange.
Ja, natürlich. Ja, gut. Als JF-Star sozusagen. Ja, selbstverständlich.
Also ich habe das jetzt so verstanden, dass Sie vor allem die Männer ermutigen. Aber das war so mein Verständnis in der ersten Ihrer vorigen Antwort. Aber das ist es nicht alleine. Also Sie ermutigen, aber Sie bringen auch tatsächlich
Soziale Fähigkeiten, ja. Körpersprache. Körpersprache ist auch ein ganz großes Thema. Tonalität, die Stimme. Wenn du als Mann halt schon, also Stimme ist auch ein ganz großer Faktor bei Frauen. Ich sag mal, das erotischste Organ der Frau ist das Ohr. Also wenn du eine schöne, kräftige Stimme hast und dann halt noch etwas ein bisschen liebsäuseln kannst am Telefon. Ich habe dann immer den Hack gemacht, wenn ich die Frauen angerufen habe, habe ich meistens mich in eine Badewanne gelegt und habe dann immer meine Frauen dann angerufen, dann wird die Stimme noch ein bisschen tiefer und entspannter. Mhm. Und da haben die Frauen dann wirklich dann an dem Telefon gesagt, oh, ich könnte dir stundenlang zuhören und so, ich werde ganz wuschig, wenn du mit mir redest, ja. Und das sind so die Faktoren, auf die Frauen anspringen. Ne? Die sprengen ja nicht auf irgendwie unsere Optik an oder wenn ich mich da ausziehe oder so, dann lacht sie vielleicht. Ja, also, sondern das ist der Punkt. Und das müssen Männer verstehen ja auch, wie weibliche Erotik funktioniert, wie weibliche Anziehung funktioniert. Und die funktioniert nun mal grundsätzlich anders als bei Männern.
Warum müssen Männer das denn überhaupt lernen? Ich meine,
müssen sie ja nicht, wenn sie Erfolg mit Frauen haben wollen, müssen sie
ja,
es
ja
lernen.
Ja, gut, okay, ja. Aber es gibt offenbar einen Bedarf. Ja, ja. Jetzt sagen Sie, ja. Oder jetzt sind Sie seit 20 Jahren aktiv, waren einer der ersten in Deutschland. Deutschland gibt es aber schon seit 1000 Jahren. Ja. Wir haben uns auch da fortgepflanzt, muss also ja irgendwie doch auch funktioniert haben. Haben die Männer das verlernt oder warum können
die
das
nicht? Nein, aber es gab ja früher feste gesellschaftliche Regeln, die das halt einfach leichter gemacht haben, natürlich. Und da haben ja auch nicht die Leute gedatet oder sowas, sondern meistens war dann die erste Frau, die man da kennengelernt hat, da wurde dann geheiratet. Aber es gab ja dann Regeln, wie ich lasse das Taschentuch fallen oder alleine tanzen zum Beispiel. Also ja, die Eltern meiner Freundin haben sich ja zum Beispiel beim Tanz kennengelernt. Und da gab es ja zumindest dieses, ich fordere dich auf zum Tanz. Und dann hat man ja schon mal einen Kontakt, ohne dass man dieses Ansprechen, ich muss jetzt jemanden wildfremden ansprechen. Und durch den Tanz ist man im Kontakt und dann unterhält man sich und dann trifft man sich nochmal. War es halt leichter mit diesen gesellschaftlichen Regeln. Aber man muss natürlich auch sagen, dass die deutsche oder die preußische Kultur oder wie man sagen kann, die macht das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger. Weil wenn man jetzt sieht, jetzt das vergleicht mit den Brasilianern, da wäre ich arbeitslos. Mhm. Ja, also, oder mit den Italienern selbst, ja, man bräuchte gar nicht so weit in den Süden zu gehen, dass die sind von ihrem Naturell, auch die Männer haben das mehr, das bisschen, die tanzen auch mehr, die sind offensiver, die sind flirtiger, die brauchen das nicht so zu lernen, aber leider so diese, also deswegen, das sind ja auch lustigerweise die Kulturen, die am meisten Probleme haben, also die westliche Kultur und dadurch dann halt so die Deutschen und die asiatischen Japaner und sowas, das sind auch die Kunden, die jetzt in Amerika, siehst du ganz oft dann immer Asiaten in den Workshops sitzen, weil die eine sehr, ich sag mal, lustfeindliche, so sehr biedere Kultur schon mal mit sich bringen. Ne? Sieht man jetzt ja auch so in diesem krassen, es gab ja einen riesen Shitstorm, hatten sie ja auch ein bisschen was mit zu tun, weil ich gesagt habe, ich flirte mit allen, von Babys bis Omas. Weil für mich Flirten nichts mit Sexualität zu tun hat, sondern Flirten ist Spiel, das ist Lebensfreude. Und ich zwinke halt der Kassiererin zu im Vorbeigehen, mit der ich nichts will. Das ist dann eine 55-Jährige. Oder sage ich, oh Mensch, waren Sie beim Friseur? Sieht ja toll aus. Mhm. Ja, das ist ein Lebensgefühl. Aber da gibt's dann viele Puritaner, die dann sagen, also, was, du flirtet mit Großmuttern? Also Großmütter lassen sie immer raus, weil lässt sich nicht so gut als Waffe benutzen. Der flirtet mit Babys, das ist ja ein Perverser. Ja, mhm. Also das daran merkt man das eigentlich schon, wie weit man sich da selbst eingekesselt hat.
Aber jetzt nochmal, stellen Sie eine Verunsicherung, darauf zieht meine Frage, stellen Sie eine Verunsicherung bei den Männern fest, denn das wird ja oft
natürlich, klar.
Thematisiert.
Und natürlich, hundertprozentig.
Wie sieht die aus und woher kommt die?
Naja, ein Mann kriegt ja von Beginn, also erstmal in meiner Jugend war es ja eigentlich, da kann man echt wirklich sagen, sich zurückwünschen, da war es nicht so männerfeindlich, sondern da wurde einfach nur die Lüge erzählt, Männer und Frauen sind irgendwie gleich. Ja, und
das stimmt nicht.
Ja, absoluter Schwachsinn. Mhm. Und das Datingverhalten der Frauen ist heute relativ ähnlich zu dem, ob in den 50er Jahren oder 30er Jahren ist. Frauen sind überwiegend genauso passiv. Also was sie tun, ist vielleicht sich bei Tinder anzumelden. Das ist die eigene Aktion. Deswegen ist ja Bumble so krachend gescheitert.
Also
Bumble hatte ja diese...
Müssen Sie erklären, was Bumble ist?
Bumble ist so eine andere Dating-App und die hatte das tolle feministische, da hat man wieder gesehen, wie Feminismus an den Menschen vorbei arbeitet. Konzept: Hier entscheiden die Frauen. Also nur die Frauen konnten irgendwie die Männer anschreiben und nicht andersrum. Ja, und dann, was hat sich herausgestellt? Das haben die Frauen halt nicht gemacht, weil sie keine Lust darauf haben, weil es nicht in ihrer Natur liegt. Weil die Frauen möchten von uns Männern umworben werden und die möchten nicht aktiv werden. Das geht wirklich so weit, und das habe ich auch getestet, auch mehrere meiner Schüler, beim Austauschen der Daten, der Telefonnummer, dass du gibst, die Frauen sagen oft, ja, gib mir doch deine Nummer. Und dann würde man denken, ja, warum nicht? Ist doch legit, kann sie mich anrufen, machen die nicht. Mhm. Aber die gleichen Frauen,
die fragen nach einer Nummer, rufen aber nicht an.
Die rufen nicht an. Mhm. Und die denken in dem Moment auch vielleicht sogar, ja, ist doch, wieso nicht? Ich kann ja auch anrufen. Und dann habe ich ein bisschen, bin ich am Drücker, der nervt mich dann nicht und so. Aber dann kommt dann wieder, ach, na, fühle ich mich heute nicht danach. Ne? Ich meine, es ist ja für uns Männer schon oft eine Überwindung, wenn wir dann eine Telefonnummer haben, da anzurufen. Und jetzt potenziert man das mal mit 10 bei Frauen. Mhm. Und dann ist die Entscheidung halt oft nein. Also ich habe da wirklich das mehreren Frauen dann meine Nummer gegeben und es hat nicht geklappt. So, wenn ich die Nummer genommen habe und ich dort angerufen habe, hat es fast immer geklappt. Also es hat nichts damit zu tun, dass die Frauen mich nicht wollten oder so. Es funktioniert einfach nicht. Genauso ist es beim Date. Auch das habe ich getestet. Du kannst da sitzen, du kannst dich 3 Stunden unterhalten, dann unterhältst du dich 3 Stunden. Du kannst aber auch dich nur 1 Stunde unterhalten und sie dann küssen, dann küsst du dich. Oder du kannst dich manchmal sogar auch nur 20 Minuten unterhalten und dich dann küssen. Also das ist wirklich abhängig, wann du in Aktion trittst. Und wenn du nicht in Aktion trittst, ich habe das auch weitergetrieben, habe dann halt nichts gemacht, dann beim zweiten Date auch nichts, dann passiert auch nichts. Mhm. Da wird nicht die Frau auf einmal sich vorlehnen und dich küssen. Das lernt aber kaum ein Mann. Ja, weil wir sind ja so gleich und wir sind doch gleichberechtigt, wir sind doch alles mutige, tolle, selbstbewusste Frauen. Also würde man ja ausgehen, ja, dann macht's halt die Frau.
Ja, vor allem in Aktion treten, da betritt man das Feld inzwischen schon des Strafrechts oder potenziell des Strafrechts.
Nur ja heißt ja. Das ist, wenn, also wirklich die, deswegen sage ich ja, die tun ja wirklich alles dafür, könnte man jetzt als verschwörungstheoretischer Sicht sehen, um uns auszurotten. Ja, also Höcke würde von einem Mordkomplott am deutschen Volk reden. Ja, aber habe ich gerade letztens gehört, das wurde ja sehr angegriffen. Ja, aber man kann das sehen, weil. Also erst, und man sieht ja auch Moving the Goalpost heißt das ja immer, dass man immer ein Stückchen weitergeht. Man geht erstmal mit was rein, was relativ normal klingt. Sowas wie Nein heißt Nein. Da würden die meisten noch sagen, ja, stimmt. Aber selbst das stimmt ja nicht. Ist ja auch ein Punkt, wo ich sehr viel Gegenwind bekommen habe. Weil Mensch, wir sind keine Computer. Wir sind keine binären Kreaturen. Ah, nein, ja. Und jetzt reicht das ja auch wieder nicht. Und jetzt soll nur Ja, Ja heißen. Und das kann ich Ihnen garantieren, also selbst die einigen Männer, die jetzt noch rausgehen, das wird die komplett verunsichern, dann haben die Frauen sich ihr eigenes Grab letztendlich wirklich zementiert. Weil wenn das kommt, dann ist ja schon, wenn ich eine Frau berühre auf dem Date oder wenn ich sie versuche zu küssen, ohne vorher um Erlaubnis zu fragen, ist das schon ein sexueller Übergriff. Und diese Leute, ich frage mich, ob die so lebensfremd sind, oder so bösartig, um nicht zu begreifen, dass das jegliche Spannung und Erotik zerstört. Auch das habe ich viele Frauen gefragt. Und es gibt ja so Männer, die das auch ausprobiert haben, weil sie halt höflich und zurückhaltend waren. Da sagen viele Frauen, also wenn ein Mann mich fragt, darf ich dich jetzt küssen? Spätestens dann darf er es nicht mehr. Weil Frauen wollen keine Männer. Das ist ja auch so unerotisch. Ja, und dann tut man so, als ob es nicht dafür ein Feingespür gibt. Eine Frau kann ja auch mit ihrem Körper ausdrücken und sagen, ich bin dazu bereit. Es ist ja nicht mehr so wie in den 50er-Jahren-Filmen, dass ich die Frau packe und nach unten drücke und dann sie so küsse, sondern man nährt sich halt, die Augen nähern sich. Man sieht, wenn ich mit meinem Mund auf sie zugehe, geht sie nach hinten, geht sie zurück oder bleibt sie da. Also auch das ist ja ein Ja.
Jetzt hat aber natürlich diese Sache auch eine Schattenseite, weil es gibt natürlich auch Übergriffe, es gibt Männer, die zu weit gehen, die entsprechende Stoppsignale nicht beachten und die ganze Sache, diese Debatte, von der Sie jetzt gerade sprechen, dieses Ja heißt Ja, das ist jetzt nochmal hochgekocht, nachdem Sie im Podcast mit Jasmin Kosubek aufgetreten sind und sich genau an dieser Frage ein Streit entspann, was übrigens bis hin zu Zeitungen in der Schweiz ja dann reflektiert wurde.
Da ging es aber um Nein heißt Nein, also das ist ja noch die Vorstufe.
Nein heißt Nein, genau, richtig. Aber Sie auch kritisiert wurden, Ihr Auftritt bei Kosubek, weil Sie da eben vertreten haben, Nein heißt nicht, die Position Nein heißt nicht immer Nein. Und jetzt mal, Frau Kosubek hat in diesem Podcast tatsächlich die berechtigte Frage gestellt, sowas macht Frauen auch Angst.
Ja.
Und klammern Sie das nicht aus, wenn Männer quasi sagen, ach, Nein heißt nicht immer Nein, ich kann drauf losgehen?
Ich sehe die Gefahr einfach nicht, weil die Gefahr des, also die Männer, für die das ein Problem ist, die interessieren solche Debatten sowieso nicht. Also die ziehen einfach durch. Und die Männer, die, also ich coache, und das ist ja, wenn man jetzt so einen Ausschnitt nimmt und ich da, da reagiert das Primatengehirn, weil ich habe ja in jedem selbst schon im Ursprungsbing, worauf sich das Ganze beruht, deswegen hat sie mich ja gefragt, im Ursprungsshort, den ich vor Jahren aufgenommen, selbst da habe ich es ja schon erklärt. Es ist nun mal so, auch Ja heißt nicht immer Ja. Wir sind keine Computer. Und ein Nein kann sehr viele Bedeutungen haben. Es kann ein konsequentes Nein, ich möchte diese Interaktion nicht, ich möchte überhaupt gar keinen sexuellen Kontakt haben, aber oft im Flirt- und Dating-Spiel, und das ist meine persönliche Erfahrung, und ich weiß, dass es auch bei vielen Frauen so ist und die das auch so machen, ist ein Nein im Sinne eines Flirtspiels mit einem Mann, den sie attraktiv findet. Wir gehen hier davon aus, man sitzt zusammen zu Hause oder bei einem Date oder sonst was, ist ein Nein wie das Wegschieben der Hand, wenn man sie aufs Knie greift oder wenn man irgendwie vielleicht auch sie küsst und dann den BH öffnen möchte, ist Teil des der Annäherungsprozesses, ist oft ein Punkt, wo sie, dass sie nicht billig wirken möchte. Das ist ganz oft bei Frauen, ja, weil wenn eine Frau keinen Widerstand, das ist immer noch lustig, dass das auch noch so ein bisschen aus den 50er Jahren mit rüberschwappt. Eine Frau, die keinen Widerstand dem Mann ein bisschen gibt, ist dann ein bisschen billig. Dann wird sie gleich als Schlampe tituliert oder sie hat Angst, von dem Mann so tituliert zu werden. Deswegen, ne, gibt's so ein bisschen, oh, das geht mir zu schnell und nicht so und so. Das heißt nicht, dass sie nicht will, sondern es gehört dazu. Und auch das ist ein Faktor, den viele Frauen mir auch bestätigt haben, dass sie dort auch auf die Männlichkeit testen des Mannes. Dass sie sagen, ein Mann, der sozusagen bei dem ersten Widerstand einknickt und nicht mehr weitermacht und dann sagt so, also so wie das jetzt die Feministen fordern, ne? Also nehmen wir mal an, ich versuche sie zu küssen, sie geht weg und ich sag, oh shit, tja, dann war's das wohl für heute Abend. Nein heißt nein. Nein heißt nein, ja. Ja, dann probiere ich es nicht mehr. Da hinterlassen sie eine hochgradig enttäuschte Frau. Das kann ich Ihnen garantieren.
Okay, und Ihr Tipp ist dann, wenn die Nein sagt?
Sie sagen, jetzt müssen wir erstmal differenzieren. Was meinst du? Also sie verbal Nein sagt.
Zum Beispiel,
so. Ja. Ja, also Nein heißt Nein. Nein, hör bitte auf, ich möchte das nicht. Mhm. Das meine ich damit. Wir sind keine Computer. Oder Nein, eine Frau, die wirklich Nein meint, die kann ja auch gehen. Ja, Frauen haben 1000 Strategien. Nehmen wir mal an, wir sind auf der Tanzfläche, wir tanzen miteinander, auch 100-mal gemacht. Ich tanze mit ihr und ich ziehe sie so ein bisschen ran, versuche sie zu küssen und sie drückt mich so weg. Ja, ist Nein, ein körperliches Nein. Heißt das, dass sie möchte das nicht? Nö, wenn sie nicht möchte, hat sie jede Möglichkeit, dann würde sie gehen und sagen, okay, ja, ich beende das hier. Ich muss mal auf Toilette oder oh, da hinten meine Freundin hat gerufen. Aber wenn sie weiter mit mir tanzt und wir weiter unsere Hüften schwingen, dann heißt das, hey, das ist jetzt ein bisschen früh, aber generell bin ich interessiert. Versuch's doch gerne noch mal in 10, 15 Minuten bei mir. Ja? Oder wenn sie sagt, hey, du, ich habe alles gut, ich habe einen Freund, wir können hier schön tanzen, aber bitte ja nicht küssen, dann ist das auch ein klares Nein. Das ist alles, was ich dazu sage. Menschliche Kommunikation, und ich komme mir immer vor wie jemand, der mit Vollidioten redet. Das ist für mich sowas von selbstverständlich, das ist für jeden Verkäufer selbstverständlich. Im Verkauf heißt es, beim ersten Nein fängt der Verkauf erst richtig an. Hm. Und das ist im Flirtspiel auch so, dass wir da angekommen sind, in so einer Empörungskultur, um so vollkommene Selbstverständlichkeiten zu reden. Das schockiert mich eher. So, dass ja, das ist Tätersprache. Und was ich da alles auf Instagram zu lesen bekomme, die sollte man mal seine Festplatte durchsuchen und den muss man einsperren oder so. Vollkommen irre. Gerade mich muss man nicht einsperren, weil ich ja den Männern beibringe, diese Signale, diese feinen Nuancen zu erkennen und sage, okay, wenn sie so reagiert körperlich, geh zurück, entspann sich ein bisschen, guck, wie ist die Körpersprache, wie ist sie da. Aber wenn sie dann weiter mit dir sitzt, nachdem du sie versucht hast zu küssen und weiter mit dir flirtet, dann ist das doch kein Nein.
Okay, aber Sie sind ein sogenannter Pick-up-Artist. Also
ich war ein sogenannter Pick-up-Artist. Jetzt bin ich ein treuer, sorgender, nicht Familienvater, aber ich bin seit 16 Jahren ja in einer Beziehung mit einer Frau, ja. Okay, also die zeitlich lang vor
ihr hinter mir. Was Ihre Casanova-Coach hat angefangen als Pick-up-Artist-Coaching.
Ja.
Casanova-Coaching ist also Ihr Unternehmen.
Ja.
Ja, hatten wir jetzt noch nicht gesagt. Und Sie haben ja da schon Bücher geschrieben, 3 erfolgreiche Bücher, ja. Der Casanova-Code, so kriegst du jede rum.
Ja.
oder das Gesetz der Eroberung, perfekte Strategien, wie sie jede Frau verführen. Mhm. Sie selber haben laut Bild-Zeitung, die sie ja als einen der erfolgreichsten Aufreißer Deutschlands tituliert hat, mit 150 Frauen geschlafen. Also da kann man aber schon auf die Idee kommen, dass das Ganze doch ein bisschen auch unseriös ist und ein bisschen frauenfeindlich.
Warum?
Naja, weil es ja offenbar vor allem darum geht, Frauen rumzukriegen.
Das ist jetzt ja Ihre Interpretation. Also es sind ja erstmal Werkzeuge. Das war für mich in der Lebensphase wichtig, als wie für viele junge Männer. Aber ich habe auch schnell gemerkt, dass das mich nicht erfüllt. Aber das ist natürlich erstmal der Traum eines, nicht jeden Mannes, aber eines jungen Mannes. Gerade wenn du wie so ein Verdurstender in der Wüste bist und auf einmal weißt du, wie es geht? Das ist ja wie, du bist in einem Süßigkeitenladen und du hast jetzt so eine freie Auswahl. Natürlich holst du dann einiges nach. So, und dann, ja.
Aber die Kritik ist, dass sie quasi Methoden vermitteln, um Frauen ins Bett rein zu manipulieren.
Das ist Quatsch.
Warum ist das Quatsch?
Ja, weil das Quatsch ist. Also das ist mal die Kritik von Leuten, die sich mit meinen Inhalten nicht beschäftigt haben. Weil das ist noch nicht mal der Kernpunkt meiner Arbeit. Mein Coaching bringt Männern bei, also selbstbewusster, erfolgreicher im Umgang mit Frauen zu sein, charmanter zu sein und Frauen kennenzulernen. Was sie damit machen, ist dann ihre Sache. Und lustigerweise ist meine Erfahrung von, ich sag, über 90% der Männer, die zu mir kommen, die wollen eigentlich keine Casanovas werden oder die wollen halt nicht irgendwie möglichst viele Frauen ins Bett kriegen. Die meisten wollen einfach kompetenter im Umgang mit dem Dating sein und fast alle sagen mir, Maximilian, ich will langfristig eine Freundin haben oder eine Partnerin oder eine Ehefrau. Das ist das oberste Ziel. Auch das ist wieder Teil der Propaganda, also dieses, dass die Männer da alle nur Frauen ins Bett kriegen wollen. Also wenn wir da anfangen, auch selbst die Zahl, die sie da genannt haben, das ist für die heute 25-Jährige überhaupt gar nichts mehr. Das haben einige Frauen innerhalb von ein paar Monaten zusammen. Also das, was mich selbst schockiert, weil die halt so eine freie Auswahl auf diesen Dating-Apps haben. Also da ist, ich sag, oder wie ich immer sage, der größte Casanova, der kann nicht so viele Frauen verführen wie jede fast durchschnittlich aussehende Frau, die halt irgendwie in Berlin mal anfängt zu daten.
Männer verführen kann.
Nein, die braucht ja nicht zu verführen. Die muss ja einfach nur da sein. Das ist ja der Job der Frau. Also ich habe das ganz gut mitbekommen. Meine Freundin hat eine sehr gute Schulfreundin gehabt, die hatten relativ parallele Lebensmodelle, hatten dann meinen Freund. Ganz normal, längere Beziehung, 4-5 Jahre. Und dann ist sie nach Berlin gegangen und hat und dann Tinder entdeckt. Mhm. Und da hat sie in kürzester Zeit, ich glaube auch in einem Jahr, ich weiß nicht mit wie vielen Männern geschlafen. Also das war irre auf einmal. Jede Woche teilweise 2 oder 3 oder so, weil sie es einfach können. Es ist ja für Frauen, es ist wie eine Pizza bestellen. Die macht Tinder an, oh, wie viele Matches? 30 Matches, der sieht am besten aus, alles klar. Also ich glaube, da unterschätzen wir Frauen ein bisschen. Das ist auch so ein bisschen, auch wie im konservativen Space, so ein bisschen so dieses naive Bild von Frauen, das ich natürlich, der auf der anderen Seite ist und viel mit Frauen hatte, auch mit Frauen, die vergeben waren und so, habe ich Frauen gut kennengelernt. Also wir unterschätzen und idealisieren Frauen zu sehr und sind zu kritisch mit dem Mann.
Also die FAZ hat Ihnen vorgeworfen, dass nachdem Sie in Frankfurt, da ging es ausdrücklich um Sie in dem Artikel oder Ihr Unternehmen Casanova Coaching, in Frankfurt tätig geworden seien, sei die Zahl der Belästigungen von Studentinnen auf dem Campus gestiegen.
Das kenne ich ja noch gar nicht. Wo haben Sie das denn ausgegraben?
FAZ-Artikel.
Das müsste ich ja als Werbung auf meiner Webseite machen. Ist ja heiß.
Gut, aber also ich meine, der Vorwurf lautet, Ihre Aktivitäten führen dazu, dass Frauen belästigt werden.
Also ich danke mich bei der FAZ, welche Macht sie mir zusprechen und welchen Einfluss. Das ist ja echt der Hammer. Ja, genau. Und seitdem ist dann auch, aber die Migration und die Opfer der Gewalttaten, die hat auch nichts miteinander zu tun. Aber wenn der Pütz einmal am Wochenende in Frankfurt ist, steigen die Übergriffe. Das finde ich immer so geil, wie dann, ist ja noch nicht mein linkes Medium, aber wie dann diese Relativierer, wie hypersensibel die bei sowas sind, wie einem Mann, der jetzt Männern hilft, einfach mit Frauen in Kontakt zu kommen. Und dann ist es gleich, ich bin dafür verantwortlich, obwohl wir noch nicht mal auf dem Campus waren. Aber dann beim Thema Migration und weibliche Opfer, also da sind es Einzelfälle und da muss man ja den Kontext sehen und so. Also deswegen sage ich ja auch, der Feminismus, der scheißt auf Frauen. Ja, also das ist die schweigen über Jahre, ignorieren die Gruppenvergewaltigung, ignorieren das Leid der Frauen in Deutschland. Aber dann hat Christian Ulm, da haben wir endlich mal einen Weißen, der was gemacht hat, irgendwie Nacktbilder von seiner Frau verschickt. Oh, da demonstrieren wir jetzt. Also ja. Ist irre.
Wobei hat er ja gar nicht, sondern er hat ja nur von Frauen, die so ähnlich
aussahen. Ja. Wir wollen beide genau. Also ja. es ist ja, die ganze Sache ist lächerlich. Ne? Da entdecken sie auf einmal ihre Solidarität mit den Frauen. Also die sollen einfach schweigen. Es ist in Ordnung, jeder kann meine Arbeit kritisieren und angreifen. Aber dann, wer zu diesen Themen schweigt und dann den Pütz problematisch ist, also da kann ich gar nicht so viel kotzen, wie ich da müsste.
Jetzt muss ich natürlich noch transparenzhalber dazu sagen, dass sich die FAZ wie bei ihrer Aussage wiederum auf die Fantifa beruft.
Ah ja, das ist super Quelle.
irgendwie eine Frauengruppe an der Universität Frankfurt, die das also der FAZ gezwitschert hat.
Ja, es ist so ein bisschen wie Antifa-Zwecken bis mit den Hetzjagden in Chemnitz. Ne? Wahnsinn, was die für Quellen heranziehen. Also, ja.
Dass Männer sich nicht zurechtfinden, hängt das, also wäre ja eigentlich, würde man denken, dass sie das Dating-Spiel beherrschen, dass sie eine Frau finden, das müssten die zu Hause lernen, beim Vater.
Naja.
Warum tun sie das nicht?
Da fängt es ja schon an. Wo sind die Väter? Also jetzt sehr viele, das ist übrigens auch lustig, es hängt auch zusammen, merke ich, dass die Männer, die am unerfolgreichsten mit Frauen, oft eine Vaterproblematik haben. Also entweder sind sie alleine von einer alleinerziehenden Mutter aufgezogen worden oder der Vater war abwesend oder es war sehr ein schwacher Vater. Ja, da fängt das halt an. Ne? Also die Väter sind ja fast, also überwiegend nicht mehr präsent im Leben ihrer Söhne. Und wenn sie präsent sind, naja, muss man in Prenzlauer Berg mal ein bisschen gucken, ob die jetzt das beste männliche Vorbild sind, ist dann nochmal die andere Frage. Also es gibt nicht diese Kultur, von der es hier gerade reden, die es übrigens in Brasilien gibt, was ich sehr spannend finde. Die haben sogar so einen Namen oder ein Ritual.
Nämlich?
Wenn der, ich weiß nicht, wie das genau heißt, aber wenn der Junge 13 oder 14 wird, dann ist der ältere Bruder oder wenn es einen Bruder nicht gibt, der Onkel, dann gehen die zusammen aus und dann wird dem beigebracht, wie man Frauen anspricht. Da gibt es so ein bisschen diese Kultur. Das gibt es bei den Türken auch ein bisschen. Ich habe ja in Köln-Kalk gelebt, im türkischen Viertel. Und da hast du diese kleinen Stöpsel gesehen, 12, 13, weil die fordern sich dann so heraus. Ne? So, und dann kommt eine schöne Frau vorbei und dann so, ja komm, hier, traust dich nicht. Ne? Und dann wird er halt so ein bisschen gepusht, dass er dann da halt auch die Frau anspricht. Das gibt's ja bei uns nicht. Also das Gegenteil, bei uns gibt's ja immer, nein, mach das nicht, das ist übergriffig, bla bla bla. Also die gegenteilige Botschaft.
Also ist es ein Versagen der Väter?
Nee, die Väter sind ja nicht da. Also ich meine, wenn die abserviert, das kann man jetzt
kommt ja, oder vielleicht gehen sie ja auch. Vielleicht lassen sie ihre Familie im Stich.
Naja, auch da wissen wir, dass die Statistiken, ich weiß nicht, wie sie in Deutschland sind, aber aus Amerika wissen wir, dass ich glaube 70-80% der Scheidungen von Frauen initiiert werden. Da können sich, dann ziehen sich wieder die Frauen dann wieder auf die Position zurück. Ja, aber die Männer machen es ja auch unmöglich. Ich weiß es nicht. Da können wir dann wieder die Statistiken ranziehen von häuslicher Gewalt oder Scheidung von homosexuellen Männern, wo sie am niedrigsten ist. Die Gewalt plus die Scheidungsrate. Heterosexuelle Paare ist dann am zweitniedrigsten und am allerhöchsten ist die Gewalt und Scheidungsrate bei lesbischen Paaren. Mhm. Oh, ja, hier ist hier das Problem. Da muss man mal ganz tief nachdenken.
Also, dass Männer keine Rollenbilder oder Jungs keine Rollenbilder haben.
Keine positiven männlichen Rollenbilder, ja.
Das ist also quasi das Problem, das sie sehen.
Ist ein Hauptproblem, ja, natürlich, klar. Also es ist ja wirklich absurd mittlerweile. Ich gucke ja kein lineares Fernsehen mehr, aber wenn ich dann mal meine Eltern besuche, manchmal guckt man da noch was. Sowohl in dem spanischen Werbung als auch in der deutschen Werbung, man sieht ja keine Frau, die irgendwas im Haushalt mehr macht. Das sind ja in den Werbungen immer die Männer. Ist ja auch in Ordnung, wenn man das auch zeigt. Aber ich glaube, da gibt's jetzt so ein Gesetz irgendwie, ich weiß es gar nicht, es sind immer die Männer. Also alles von Einräumen der Waschmaschine bis die Spülmaschine. Ich denke mir immer, auf welchem Planeten leben die? Das ist ja komplett realitätsfremd. So, das heißt ja nicht, dass ein Mann ein schlechtes Vorbild. Ich räume zu Hause auch die Spülmaschine an oder helfe im Haushalt oder sowas. Das hat nichts damit zu tun, dass du dann weniger männlich bist. Aber für Jungen, auch für Frauen aus anderen Gründen, der Vater ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt in der Erziehung. Und wenn der fehlt, richtet das bei Männern und Frauen Schäden an, die nachweisbar sind.
Wer, also ist denn dann der Verantwortliche? Weil Sie sagen auf der einen Seite, es wird geradezu, das haben Sie in einem Ihrer Videos gesagt, Sie haben ja auch einen YouTube-Kanal, es wird geradezu Krieg gegen die Männer geführt von Seiten der Gesellschaft. Auf der anderen Seite haben wir jetzt gerade über das Versagen oder das Ausfallen der Männer gesprochen. Also bei wem liegt jetzt die Hauptverantwortung? Sind es die Väter? Ist es die Gesellschaft? Ist es der Feminismus?
Es ist ein bisschen von allem, aber ich glaube wirklich, dass Männer da, also aus meinen Erfahrungen, die am wenigsten Schuldigen sind. Natürlich gibt es diese Männer, die ihre Familie verlassen und durchbrennen mit irgendwie dann einer anderen Frau oder so oder abhauen. Aber auch das hat meistens eine Vorgeschichte. Ich hatte mal einen jungen Mann gecoacht, der dann auch so ein Einzelcoaching dann auch auf meinem Sofa zusammengebrochen ist und geweint hat. Also er sagte halt, ja, mein Vater, der ist abgehauen, ist verlassen mit 2 Jahren oder so. Den habe ich niemals kennengelernt. Ja, dem war ich scheißegal. Und da habe ich gesagt, woher weißt du das denn? Sagt er, ja, von meiner Mutter. Ich habe gesagt, okay, das ist eine Seite der Geschichte. Aber es macht mir nichts aus. Und da habe ich ihn so angeguckt und gesagt, ach so, das macht dir nichts aus. Das ist nicht möglich. Jedem macht das was aus. Und dann fing er an zu weinen. Und nach diesem Coaching hat er seinen Vater ausfindig gemacht über das Jugendamt und so. Also hat Monate gedauert und hat mich dann auch nochmal mir gemeldet und hat mir geschrieben. Und die Geschichte war, dass diese Frau sozusagen nach der Geburt nichts mehr von ihm wissen wollte, sexuell, also sich da wirklich verweigert hat und gesagt, du, ich will nicht mehr, ich habe keine Lust und so. Und dann viel Streit war und so. Und irgendwann hat das halt nicht mehr ausgehalten und hat dann irgendwie eine Affäre gehabt, was auch nicht gut ist, natürlich. Dann hat die Frau ihn rausgeschmissen und hat gesagt, pass auf, aber ich möchte zum Wohl meines Sohnes, ich möchte ein neues Leben anfangen, dass du keinen Kontakt zu ihm hast. Und dann hat der Mann, was viele Männer machen immer, in dem Sinne so der Allgemeinheit, sich selbst zurückgenommen und gesagt, okay, wenn das dein Wunsch ist und wenn das das Beste für mein Kind ist, dann machen wir das so. Dann ziehe ich mich aus dem Leben zurück, damit du ein neues Leben und eine neue Familie aufbauen kannst. Aber er hat dann gesagt, ich habe sehr oft an dich gedacht und wie es dir wohl geht, aber ich habe es mir nicht erlaubt, dich zu kontaktieren, weil ich es deiner Mutter damals versprochen hatte. Also es gibt immer eine andere Geschichte und die Seite des Mannes, die wird leider sehr wenig beleuchtet. Da gibt es auch gar kein Interesse, sondern im Gegenteil. Wenn dann Männer versuchen, dem Gehör zu machen, dann ist es gleich Frauenhass, dann ist es gleich, heult nicht so rum, ne? Mi, höre ich dann immer, wenn ich mal von Männern sage, dass die Selbstmordrate bei Männern halt bei 70 zu 30 gegenüber Frauen ist, dass die meisten obdachlosen Männer sind und dann wird mir immer was erzählt vom Patriarchat, was Männer irgendwie einseitig fördert und so. Und dann denke ich mir immer, wo ist denn das Patriarchat? Wo kriege ich denn da meine Eintrittskarte? Wo kriege ich denn da bitte meine Benefits?
Sie wären auch gern Mitglied des Patriarchats.
Ja, ich werde auch gerne, also ich habe davon noch nichts mitbekommen. Also, dass ich da als Mann irgendwelche Vorteile genieße, die Frauen nicht haben. Im Gegenteil. Wir sehen es ja jetzt bei der Wehrpflichtdebatte. Auf einmal wissen wir wieder ganz genau, was ein Mann und Frau ist und dass es da Unterschiede gibt in der Kraft oder auch in der Art, wie wir das Leben schätzen. Ja, das wird ja immer gesagt, weibliche Leben sind unserer Gesellschaft nichts wert. Schwachsinn, männliche Leben sind nichts wert. Weil sonst würden wir ja nicht die Männer an der Front verheizen. Es gibt heute überhaupt gar kein Argument mehr, warum Frauen nicht mehr an die Front sollten. Wir rennen nicht mehr in Ritterrüstung rum oder mit einem riesen Maschinengewehr. Die Frauen könnten genauso Drohnen steuern oder irgendwas anderes machen. Aber wir wollen es nicht, weil wir wollen halt nicht, dass Frauen sterben. Wir wollen, dass Männer sterben.
Wobei Sie interessanterweise mal früher gesagt haben, selbst wenn es so wäre, dass im Krieg noch also die Körperkraft gefragt wäre, dann zeigt sich in der Tatsache, dass Frauen keinen sozialen Dienst machen mussten, keinen Zwangsdienst machen mussten. Diese einseitige Diskriminierung der Männer durch den Wehrdienst.
Ja, es gibt ja nichts Wertvolleres als das eigene Leben. Hm. Also solange da es keine Parität gibt, möchte ich nicht diskutieren von irgendwie Frauen sind unterdrückt. Also solange wirklich die Ukrainerin in Schweden irgendwie in der Beachbar und mit dem Lasse Sven und so und was schöne Cocktails schlürfen, während der Ukraine seine Beine weggefetzt kriegt im Schützengraben, möchte ich nichts vom Patriarchat hören und von irgendwie Unterdrückung der Frauen. Das ist wirklich, also es ist bösartig, finde ich sogar.
Also das Patriarchat, das ist ja die Erklärung, die wir jetzt viel in den Medien lesen, wenn wir über die Probleme von Männern sprechen, dann sind die Männer selber schuld, beziehungsweise
ja, ist klar.
Das Patriarchat
ja,
ist
ja,
schuld.
Ja, ja.
Das Patriarchat löst sich auf im Zuge der dritten feministischen Welle und das verunsichert, das lässt die Männer verunsichert und schwach zurück. Und deswegen kriegen sie jetzt also keine Freundin mehr, das ist die Deutung. Und wenn sie sich jetzt also auch der feministischen Bewegung anschließen, dann klappt es wieder.
Ah ja, okay, okay. Und das ist das gleiche Patriarchat dann, dass dann sozusagen die, wie heißt es in Deutschland, die Ehe, also die Schuld, das Schuldprinzip der Ehe aufgelöst hat, die Männer halt immer einseitig zum Kriegsdienst verpflichtet hat, die, also die es nicht interessiert, ob 80% obdachlose Männer sind oder Selbstmordraten, ist das gleiche Patriarchat. Also es macht keinen Sinn. So, also warum sollten, gut, dann heißt das, oder nehmen wir das Gedankenmodell, dann heißt es ja, dass das Patriarchat ja anscheinend Männer auch einen Scheiß auf Männer gibt oder noch mehr als auf Frauen. Also dann ist das Patriarchat doch gut für Frauen, dann können wir es doch lassen.
Okay, sehr eigenwillige Deutung, aber.
Naja, aber ja, wie ist es? Ja. Ist doch so. Also ich meine, das Patriarchat zieht ja Frauen, es gibt ja für Frauen auch irgendwelche, in Studien habe ich ja auch ganz viel drüber berichtet, irgendwelche Sonderkurse, Förderprogramme, es gibt besondere Frauenquoten, wo unterqualifizierte Frauen, jeder, mit dem man redet, unter vorgehaltener Hand, und ich kriege ja natürlich viele E-Mails und Sachen zugeschickt, gerade in der Mathematik und in diesen Fächern, weil man weibliche Professorin haben will, setzt man da unterqualifizierte Frauen ein. Das macht alles das Patriarchat?
Okay, ich verstehe, aber es ist natürlich schon berechtigt, darauf zu verweisen, dass in der Vergangenheit Frauen in vielem benachteiligt waren.
Männer auch.
Ja, ja, also, klar, aber also Frauen hatten 50 Jahre, also Männer haben seit 1871 das Wahlrecht, ja. Frauen erst seit 1919 zum Beispiel, also 50 Jahre später.
Na, das glaube ich nicht. Wir müssen da, auch das ist zu undifferenziert. Soweit mein Kenntnisstand ist, dass das allgemeine Wahlrecht, also für alle, zwischen Männern und Frauen 20 Jahre auseinander liegt, oder 15 Jahre. Weil früher war ja Wahl auch, dann gab an den Besitz gekoppelt, ja, oder an bestimmte.
Nee, aber das ist, also 1871 wurde der Reichstag gegründet. Und ja, damit gab es für Deutschland, nicht für Preußen, aber für Deutschland, ja, das allgemeine gleiche Wahlrecht für Männer.
Für Männer.
Und für Frauen 1919 nach mit Einführung der
Versailles. Ja gut, da sind wir 40 Jahre Unterschied.
Ja,
ja. Und ich glaube, das Wahlrecht, so ist es ja in Amerika immer noch, war dann auch, das allgemeine Wahlrecht war auch mit an den Militärdienst gekoppelt. Ist ja heute immer noch so. Du musst ja, wenn du heute in Amerika wählen willst, musst du ja dich sozusagen einschreiben dafür, dass du dann halt auch im Ernstfall eingezogen werden kannst. Und bei den Frauen hat man das dann halt gesagt, ja, müsst ihr nicht, ist in Ordnung, ihr kriegt das Wahlrecht so.
Das ist mir jetzt nicht bekannt, aber gut, wenn Sie das sagen, die Frage, also ich meine, aber Sie leugnen ja auch nicht, dass es Benachteiligungen gab der Frauen in der Vergangenheit.
Nee, also ich würde es nicht so ausdrücken, Herr
okay,
Schwarz. Bitte. Nein, es gab eine, das habe ich ja auch schon bei Frau Kosubrick gesagt, es gab eine Unterdrückung von Stand zu Nichtstand, also von Reich nach Arm, von Adel nach Nichtadel. Also der Bauer, der hatte nicht irgendwie großartige viele mehr Rechte als die Bäuerin. Und die Bäuerin, die hatte auch mehr Rechte als der Knecht. Also ob der Mann oder Frau war, ist in dem Sinne vollkommen unerheblich, sondern sie war die Bäuerin und dann war der Knecht war halt nichts. So, also diese Mehr von, dass die Männer als Kollektiv Frauen unterdrückt haben, das ist Blödsinn, weil man muss sich auch das mal ja weiterdenken. Was würde das denn über Männer aussagen? Also das ist ja irre. Also wir haben dann die ganze Zeit Frauen aufs Wildeste unterdrückt. Warum? Weil, also, und dann haben sie sich jetzt aus, und jetzt haben wir dann auf einmal damit aufgehört, weil dann irgendwie so ein paar Suffragetten ein paar Schilder hochgehalten haben, haben wir dann gesagt, oh ja, gut, jetzt.
Gut, aber trotzdem wollen wir erklären, dann erzählen Sie, wie stehen Sie zur Gleichberechtigung? Also die Gleichberechtigung, also zum Beispiel der Fakt, dass eben Frauen 50 Jahre später das Wahlrecht bekommen haben, dass sie bis in die 70er Jahre noch unter Umständen die Genehmigung des Mannes einholen wollten, wenn sie arbeiten wollten, einholen mussten,
Moment,
wenn
auch
sie
da
arbeiten
muss man wollten. Differenzieren, Herr Schwarz.
Wie stehen Sie dazu?
Ja, das ist okay. Nehmen wir erstmal den ersten Punkt. Das ist ja immer so ein Favorite, der absolut blöd ist. Die Frau musste den Mann fragen, dass sie arbeiten durfte. Ja, natürlich musste sie das, weil die Ehe ein Gesellschaftsvertrag ist. Und wenn wir beide eine Firma gründen miteinander und wir sagen, unsere Arbeitskraft, also ich bin jetzt hier im Marketing, Sie sind im, Presse und ich möchte, dass Sie bitte 50% Ihres Jobs erfüllen. Und dann sagen Sie, kommen Sie eines Tages zu mir und sagen, ja, Herr Pütz, ich möchte aber gerne noch hier nebenbei gerne für die junge Freiheit arbeiten, dann müssen Sie mich natürlich nach meiner Erlaubnis fragen und sagen, ja gut, okay, wie viel Arbeitszeit ist das? Ja, 20%, gut. Leidet die Arbeit hier in unserem gemeinsamen Gesellschaftsvertrag drunter? Nein, tut's nicht, dann erlaube ich Ihnen das. Die Ehe ist ein Gesellschaftsvertrag, wo der Mann seine Arbeitskraft, was übrigens auch bindend war, der Mann konnte auch nicht einfach sagen, so, ich versorge jetzt meine Familie nicht, dann hat er ein Strafverfahren am Hals gehabt, indem die Frau ihre Arbeitskraft innerhalb der Familie zur Verfügung stellt. Also dem Mann sozusagen garantiert, ich bin hier da für die Kinder, ich mache alles, was mit dem Haus zu tun hat, und der Mann seine Arbeitskraft außerhalb der Familie zur Verfügung stellt. Eine Frau musste ja nicht heiraten. Und eine Frau konnte arbeiten, die musste nicht ihren Vater dann fragen, wenn sie 18 war. Die konnte natürlich einfach sofort anfangen zu arbeiten und sich bewerben. Als gab es Sekretärin oder was weiß ich. Gab es auch schon in den 20er Jahren.
Ja gut, also Sie erklären das jetzt. Übrigens, Strafverfahren hat er nicht am Hals, der Mann, aber eine Zivilklage. Wenn die Frau dann eben das vor Gericht einklagt. Ja. Aber die Frage ist jetzt, also wie Sie das, Sie haben das jetzt erklärt. Die Frage ist aber, wie Sie jetzt diesen gesellschaftlichen Wandel bewerten. Weil das haben wir ja jetzt alles nicht mehr. Das wurde ja abgeschafft in den 70er Jahren. Etc.
Ja, also von der ethischen oder für die Gesellschaft, weil es sind zwei sehr unterschiedliche Sachen.
Bitte.
Von der ethischen Komponente bin ich natürlich für Gleichberechtigung, also weil es für mich, ich bin halt für die Gleichberechtigung, es hat gar nichts mit Mann, Frau zu tun, für alle Menschen. Also ich würde jetzt auch keine sagen, es sollten jetzt irgendwie Schwarze weniger Rechte haben als Weiße oder umgekehrt, sondern ich bin libertär, jeder sollte die gleichen Rechte haben. Von der gesellschaftlichen rein analytischen Perspektive ist das der größte Fehler des Westens gewesen, natürlich. Mhm. Weil wir sehen ja, dass der Westen implodiert. Also dass wir dieses traditionelle Familienmodell aufgelöst haben, es ist ja nicht so, dass wir den Frauen die Freiheit gegeben haben zu arbeiten oder sowas. Das wäre überhaupt gar nicht so ein Drama gewesen, sondern wir haben social engineered und reingepusht, dass wir alle Frauen in die Lohnsklaverei reintreiben. Die Befreiung der Frau ist sozusagen die Sklaverei.
Die Zwangsversklavung.
Die Zwangsversklavung. Ja, also das ist ja wirklich so irre. Aber da man Frauen halt so leicht manipulieren kann, viel leichter als Männer, haben die diese Lüge gekauft. Weil eigentlich hätte jede Frau einfach nur 3 Minuten drüber nachdenken müssen und sagen, okay, wo bin ich denn jetzt freier? Wenn ich jetzt zu Hause bin, meinen Mann unterstütze, meinen Tag selbst strukturieren kann, mit den technischen Geräten, die wir heute alle haben, ich dann mit den Müttern zusammen am Spielplatz sitze und wir Kekse essen und Kaffee trinken und dann gucken wir die Kinder an und quatschen ein bisschen dabei. Oder im Büro bei der AXA, wenn ich da 8 Stunden sitze beim schönsten Wetter und irgendwelche Scheißakten sortiere. Wo bin ich denn da freier? Und dem Chef diene, anstatt meinem Mann. Also diesen Blödsinn, dass man den Frauen wirklich verkaufen konnte als Befreiung, das fasziniert mich immer noch. Und das ist ja das, die Geburtenrate im Westen muss man sich ja nur angucken. Das ist das Dilemma. Wer hat denn heute Zeit, dann Kinder zu kriegen? Wer hat denn die Muße dazu? Die Leute sind ja nur noch im Stress. Es geht, also deswegen sage ich, wenn wir den nüchterlichen, sachlichen Blick drauf werfen, geht es heute allen schlechter. Allen. Keinem geht es schlechter. Dem Mann geht es schlechter.
Keinem geht's besser.
Weil der Mann muss neben seiner Arbeit natürlich jetzt auch noch im Haus mithelfen, weil sonst ist er ein Schwein. Der Frau geht es schlechter, weil wenn sie Kinder kriegen will, ja, dann bleibt ja die Sachen dem Kinder, hat man ja schon maximal outgesourced, aber trotzdem muss man das Kind ja auch irgendwie versorgen und mit dem spielen oder sowas. Und den Kindern geht's natürlich auch am allermeisten, am schlechtesten. Weil die Kinder sehen ihre Eltern vielleicht dann am Wochenende. Und da sind sie aber auch maximal gestresst und am Wochenende müssen sie dann noch das Auto hinfahren, in die Reparatur, den Garten machen oder sonst was. Das ist doch grausam.
Ja, absolut. Aber verstehen Sie das? Zum Beispiel hatten Sie gerade in Ihrer Antwort gesagt, ja, Frauen sind leichter zu manipulieren als Männer. Mhm. Man fällt immer wieder auf, auch wenn man Ihrem Kanal folgt, dass Sie immer Frauen ziemlich in Senkel stellen, belehren. Ja, hört mal zu, liebe Frauen, ihr müsst das und das ändern.
Einer muss
und
so den weiter. Job ja tun.
Gut, also
einer muss den Job ja machen.
Aber ist dieses und das belehrende
aber ich bin doch nur ein Tropfen Öl, wenn ich jetzt auch noch sage, was bringt es denn, wenn ich jetzt auch noch Männer kritisiere? Da brauchen Sie schlagen Sie den Spiegel auf, schalten Sie den Fernseher an. Natürlich gibt es auch an männlichen Verhalten was zu kritisieren, aber das machen doch alle anderen für mich jeden Tag. Mhm. Muss ich dann jetzt immer noch sagen, ja, das gibt's aber übrigens bei Männern auch und bei Männern kann man auch was kritisieren. Ich bin doch nur ein kleines Licht, keine Stimme.
Aber die Tatsache, dass Sie Frauen so immer pauschal ansprechen, ist das nicht das Gleiche, was die andere Seite macht, die Sie kritisieren, wenn die immer sagen, die Männer. Also die sagen die Männer. Ist das nicht das Gleiche?
Ich denke, nein? Ich erstmal nicht Frauen als Kollektiv so abwerte und zum Beispiel sage, alle Frauen sind Huren oder so, wie alle Männer sind Täter oder sowas.
Aber alle Männer sind leichter zu verführen, haben Sie gerade gesagt. Alle Frauen sind leichter zu verführen oder die Frauen sind leichter zu verführen als die Männer, haben Sie gerade gesagt.
Richtig, klar. Das ist doch auch dazu gibt es ja wissenschaftlich, es sind ja Fakten, es sind ja jetzt nicht irgendwelche Sachen, die ich mir irgendwie aus dem Arsch ziehe.
Was für Fakten gibt es
denn? Naja, wir wissen, dass die Agreeability, heißt also, dass Frauen einfach nicht so sehr, also dass sie mehr auf Zustimmung und auf Konformität strukturiert sind als Männer. Und das heißt natürlich, dass sie mehr beeinflusst sind und jetzt keine Revolution starten, eine gesellschaftliche Revolution oder irgendwie aus dem Kollektiv so leicht herausstoßen wie Männer. Und jegliche Durchbruch oder irgendwie einen Status quo in Frage zu stellen, ist das ist eine urmännliche Sache. Also ich sage ja immer, die, die jetzt heute hüpfen fürs Klima, die, das wären sind die gleichen, die früher hüpfen für Hitler gemacht hätten. Das ist doch vollkommen klar. Man sieht ja, wie die Narrative, wir waren ja früher auch viel an der Uni, und wenn ich da eine Frau gefragt hätte, wie viele Geschlechter gibt es, da hätte die gesagt, mich angeguckt und hätte gedacht, was willst du von mir? 5 Jahre später, 10 Jahre später gehe ich an die Uni und dann, oh, kann man nicht sagen, und oh, und jeder, der sich als Frau fühlt, ist eine Frau. Also das sind doch Frauen gerade, die diese Narrative, natürlich gibt es auch Männer, aber man sieht es ja schon an dem Split. Die jungen Männer werden jetzt immer rechter und konservativer, stellen die Narrative, diese gesellschaftlichen Sachen in Frage. Und die Frauen folgen diesem ganzen Quatsch viel mehr als Männer mit 68 Geschlechtern und so weiter und so fort. Es gibt ja immer Ausnahmen, aber sie sehen es ja auch selber. Sie sehen es bei ihren Zuschauerzahlen, sie sehen es bei den Leuten, die hier arbeiten. Und da wurde ja schon bemüht, dass sie auch mal ein paar vernünftige, kompetente Frauen haben, die sie ja auch haben, die es ja auch gibt. Aber es ist eher die Ausnahme als die Regel. Und das kann man doch ansprechen. Ich sehe da auch kein Problem drin. Warum muss sich jede Frau für Politik interessieren? Muss sie ja nicht.
Wobei da jetzt möglicherweise auch eine Trendwende ist. Also es gab jetzt erst vor ein paar Wochen, kam eine neue Studie raus, der Motra-Monitor, nach der bei 4.000 Befragten 6,5% der Frauen eine rechte Attitüde gezeigt haben. Also das, was der Motra-Monitor...
6,5. Das ist jetzt schon gut, oder?
Bei Männern nur 4,2%. Oh. Also das, was dieser Motra-Monitor als rechte Position definiert hat, was auch immer das ist. Ja. Und da, also zum Beispiel eine Frage war, gibt es zu viele Ausländer in Deutschland? Und da war also die Zahl der Frauen, die diesen rechten Thesen zugestimmt hat, höher als die der Männer. Also da tut sich vielleicht auch was. Aber kommen wir mal zum letzten Punkt. Und zwar, sie widmen sich heute gar nicht mehr so viel hauptberuflich natürlich schon, dem Coaching, dem Männercoaching und dem Flirtcoaching. Aber gerade auf ihrem YouTube-Kanal widmen sie sich heute viel mehr der Politik.
Ja.
Warum?
Das hat sich so entwickelt, ne? Weil irgendwann hat man alles erzählt. Also das ist immer, wenn ich mich da jetzt hinsetzen müsste und das immer wieder sage, also die Videos gibt's ja noch auf meinem Kanal, die kann sich jeder angucken. Ich habe 3 Bücher geschrieben zu dem Thema. Ich bin halt auch ein bisschen erwachsenen ADHS-Brain. Mhm. Das heißt, ich brauche neue Impulse, ich brauche neue Gedanken. Das bewegt mich. Eigentlich war das dann zu Corona, wo ich das erste Mal mich da politisch positioniert habe, weil ich gesagt habe, okay, was bin ich jetzt für ein Männlichkeitscoach, wenn es jetzt gerade den größten Griff auf unsere Souveränität gibt und ich mich da nicht positioniere oder mich da hinstelle, habe ich auch fast meinen Kanal verloren. Naja, und dann kamen halt immer mehr Themen dazu. Und ich versuche ja immer noch ein bisschen diesen männlichen Blick, also ich habe ja auch auf diese Themen und versuche es auch ein bisschen aus der Coaching-Schiene einzuordnen. Also so männerpolitische Sachen, aber natürlich sind es auch ganz klar einfach normale politische Sachen.
Gut, aber wie kommt man jetzt vom Männercoach zur Politik? Weil Sie sagen, das wäre eine logische Ableitung. Also es gibt etliche Männercoaches, die sich nicht politisch engagieren.
Ja, aber ich glaube, das ist eher eine strategische Überlegung. Ne? Wir haben ja jetzt eine Situation, wo es jetzt auch nicht mehr darum geht, um Links oder Grün oder FDP, sondern wo der Staat ja wirklich sehr weit ins Leben eingreift und wirklich bis in unsere Häuser reinstößt. Und da sind wieder stabile Männer gefragt. Und davon gibt es auch zu wenige. Und da kam schließlich wieder der Bogen. Warum hat der Staat, warum werden diese Leute die Männlichkeit so hassen, so gefördert? Weil ich glaube, dass der Staat wehrhafte Männer nicht mehr braucht und sie deswegen versucht zu dekonstruieren. Eine Gesellschaft hat ja immer ein Interesse daran, wehrhafte, starke Männer zu haben, damit man im Verteidigungsfall auch das Potenzial hat. Und jetzt ist ja das Lustige, jetzt hat man den Männern gesagt, du kannst Frauen sein oder sonst was und das ist toxische Männlichkeit. Und jetzt merkt man ja, jetzt wollen wir sie auf einmal wieder rekrutieren und sie sollen wieder Deutschland verteidigen. Und dann hast du halt die Leute, die sagen, Merz, leck Eier, ne? Da die Sojasörens, die sagen sich auch, willst du mich verarschen? Wofür denn? Wofür soll ich denn kämpfen? Nein, das ist doch toxisch männlich, ein Gewehr in die Hand zu nehmen. So, und da schließt sich halt der Kreis. So, und deswegen wird Männlichkeit so targetiert. Also das heißt, wir werden unsere Familien werden angegriffen, unsere Wohnung wird angegriffen, weil wir unsere Meinung sagen. Da gehört es für mich als zur Pflicht, als Mann meinen Mund aufzumachen und mich hinzustellen und sagen, nee, nicht mit mir, Leute.
Okay, verstehe. Aber angefangen haben Sie politisch, also in Ihrer politischen Sozialisation als Linker.
Ja.
Sie waren sogar Punk.
Naja, Punk würde ich das nicht nennen, aber...
Haben Sie selber gesagt?
Naja, Punk.
Oder Punkig?
Punkig. Ich hatte halt rote Haare, lange Haare und hatte immer sehr punkige Klamotten.
Kann man da mal ein Foto sehen?
Sicher, kann ich mal ausgraben. Aber also weitestgehend immer lange Haare, wilde Frisuren und so. Ja, klar, weil letztendlich war es bei mir immer das Streben nach Souveränität des Einzelnen, des Bürgers, nach Freiheit. Und das haben ja früher auch die Linke verteidigt. Es gab ja legendäre Reden von Gregor Gysi oder von Sarah Wagenknecht im Bundestag. Bezüglich damals war es noch der Irakkrieg. Ich war immer jemand, der eher pazifistisch orientiert war. Gut, und dann haben die ja natürlich immer mehr ihre Ideale verraten und haben mit irgendwelchen Wirtschaftspolitik hat mich einfach nicht interessiert. Ist auch jetzt nicht mein größtes Steckenpferd. Und kam mit den wildesten, idiotischen Sachen. Und jetzt ist ja nun mal, hat sich das ja alles gedreht. Und nun ist ja nun mal die Rechte und die AfD die letzte Bastion der Freiheit. Mhm. Also die letzte Libertäre, die für Meinungsfreiheit einsteht. Also zu allem Quatsch, der da erzählt wird. Also man wird ja gezwungen, als freiheitlich orientierter Mensch eigentlich die AfD zu wählen. Also wen sollte ich denn sonst jetzt?
Die FDP ist tot.
Als freiheitliche die FDP, ja.
Könnte man sagen.
Ja, könnte man sagen. Und die würde jetzt auch wirklich, wenn die FDP das wäre, wofür sie mal angetreten wäre, würde sie sicherlich auch mehr meinen, also hätte ich eine größere Schnittmenge. Aber ist ja bedeutungslos und ist ja nur auch lächerlich. Und sie hat sich ja selbst prostituiert so oft, dass man sie ja nicht wiedererkennt. Also ich würde.
Kommt sie jetzt mit Kubicki nicht zurück?
Vielleicht, wer weiß es. Ist ja schön. Also ich würde mir ja eine starke FDP wünschen, auch als potenziellen Koalitionspartner mit der AfD, das wäre meine Traumkoalition, ja, also AfD und FDP, aber eine richtige FDP. Also müsste einiges passieren.
Gut, also Sie sagen, wenn ich jetzt richtig verstehe, dass Sie aus den gleichen Gründen, aus denen Sie vor 20 Jahren die Linke gewählt haben, heute die AfD wählen.
Kann man so sagen, ja. Also die Wirtschaft hat mich nicht interessiert, das interessiert mich jetzt ein bisschen mehr, aber war nie mein Punkt, sondern meine Punkte waren immer halt, gegenseitiger Respekt, Freiheit, auch Pazifismus, aber natürlich auch da das seine Grenzen, da bin ich auch ein bisschen realistischer natürlich über die Jahre geworden, aber auch ich habe mich da ganz klar positioniert und habe gesagt, was ist das mit Trump? Also bei Putin, da sagen wir jetzt die ganze Zeit illegaler Angriffskrieg und Putin ist praktisch Hitler 2.0, aber Trump kann mal eben den Iran bombardieren und dann ist alles so in Ordnung. Also habe ich gesagt, was habe ich hier nicht mitbekriegt? Also jetzt rein von der Völkerrechts, ich versuche mir die Sachen ja immer logisch analytisch anzugucken, ohne zu bewerten. Natürlich sind die Iraner uns ferner als die Ukrainer. Natürlich kann man sagen, sind das nicht gerade die besten Menschen oder besten Systeme. Das hat aber keinen Standpunkt, weil entweder gibt es illegale Angriffskriege oder es gibt sie nicht. Also wir können ja nicht das Recht einfach so zurechtlegen, wie wir wollen. Da meine ich halt immer, es gibt diese wieder die moralische, ethische, wo dann viele ja auch sich spalten, auch im rechten Lager, Ukraine, Russland oder dieser Krieg. Aber wenn man es rein rechtlich betrachtet, ist das auch ein illegaler Angriffskrieg gewesen. So, und dann habe ich auch klar, auch als jemand, der Trump gefeiert hat und auch wir ihm viel zu verdanken haben, was Meinungsfreiheit angeht, auch immer noch in Deutschland, kann man trotzdem sagen, nee, das ist nicht korrekt, was da gemacht wird.
Also vor allem setzen Sie sich auf Ihrem Kanal jetzt natürlich mit dem Feminismus auseinander.
Ja, kann man so sagen, ja.
Und mit der woken Linken.
Richtig, und aber auch mit Übergriffen zur Meinungsfreiheit, also alle so ein bisschen die Bereiche, die mehr in den persönlichen Bereich, wir werden da keine Wirtschaftsanalysen finden oder irgendwie sowas, aber auch öffentlich-rechtlicher Rundfunkskritik und sowas. Also alles, was so wirklich in den persönlichen Bereich der Menschen eingreift.
Über Feminismus sagen Sie, das ist Krieg gegen Männer, haben Sie in einem Video gesagt.
Und Frauen.
Und Frauen.
Ja. Und Frauen sind auch die ersten Opfer. Also Frauen sind viel größere Opfer, glaube ich, als Männer. Und die haben viel mehr zu leiden.
Erklären Sie, warum ist das Krieg gegen Männer? Ist noch halbwegs nachvollziehbar, aber und vor allem gegen Frauen. Warum?
Naja, weil es ja Frauen im Prinzip, also erstmal radikalisiert gegen die Menschen, die sie ja lieben sollen, mit denen sie eine Partnerschaft machen sollen. Wenn du wirklich sagst, wenn du normalen Männern sagst, arbeitet eure Tätervergangenheit auf. Also praktisch jeder Mann hat schon ein bisschen dieses Tier in sich oder diesen Täter. Wie soll man mit dem eine intime, liebevolle Beziehung aufbauen? Das ist ja fast nicht möglich. Also es wird denen ja verunmöglicht, Männer wirklich zu lieben. Und man hat jetzt in England hat man eine Umfrage gemacht bei jungen Mädchen und Männern. Und da haben, glaube ich, 70% der Frauen gesagt, sie mögen Männer nicht oder weniger. hingegen nur zu 30% bei Männern, die gesagt haben, sie mögen Frauen nicht oder eher weniger. Und da sieht man das ja schon. Also bei Frauen fällt das auch fruchtbaren Boden, auch diese überemotionalisierten, radikalen Botschaften. Und es schadet ihnen, weil die weibliche Natur, für Frauen ist es noch viel, viel wichtiger für ihr Lebensglück, anzukommen, eine Familie zu haben, Kinder zu kriegen. Die können ihre Biologie nicht ignorieren. Und ein Mann kann auch ohne Kinder glücklich werden. Auch für Männer ist das natürlich gut und werden sie wahrscheinlich in einer Familie mit Kindern glücklicher. Aber Männer können viel besser mit der Einsamkeit oder mit dem Single-Dasein umgehen, als es Frauen können. Und Frauen werden, und es gibt ja schon die ersten Artikel von Ex-Feministinnen in England und Amerika, kamen die raus, die jetzt so Mitte 40 sind und sagen, ich habe mein ganzes Leben ruiniert damit, mit dem Scheiß. Ja, ich bin jetzt jedes Mal, bin ich am Heulen, wenn ich jetzt da andere Familien sehe und Kinder. Und dieses Leben wird denen verunmöglicht. Sie werden radikalisiert in den Beziehungen immer gegenüber ihren Männern. Die meisten Männer sind halt liebe Kerle, die ihre Frau unterstützen, die ihre Familie in den Vordergrund stellen und kämpfen nicht gegen die Frau. Und jetzt hat die Frau aber irgendwie auf Instagram irgendwelche feministischen Videos entdeckt, wo sie auf einmal, ich habe auch im familiären Umfeld so jemanden, und denkt dann auf einmal, unterdrückt sie ihren Mann. Wo sie noch nie vorher, aber es fällt halt leider bei Frauen auf fruchtbarem Boden so ein Quatsch. Und dann fängt sie auf einmal an, ihm zu, ja, aber hier, guck mal, und ich möchte jetzt aber auch das und das lasse ich mir nicht mehr gefallen und pipapo. Es prägt Unfrieden in die Beziehung. Mhm. Frauen müssen lernen, Männer wieder zu respektieren und zu lieben. Männer lieben und respektieren Frauen sowieso, weil es in unserer Natur liegt.
Das ist jetzt wieder so eine Pauschalaussage. Natürlich gibt es massenhaft, aber es gibt auch massenhaft Männer, die Frauen nicht.
Nein, es liegt in unserer Natur. Ja. Das ist die meisten Männer opfern ihr Leben, wenn eine Frau in Gefahr ist, für vollkommen fremde Frauen, die noch nicht mal was mit ihnen zu tun haben. Das liegt in unseren Genen. Finden Sie da eine Frau?
Ja, naja, also ich erinnere mich zum Beispiel mal an einen Bericht aus der Landshut. Sie wissen, dieser Lufthansa-Jet, der 1977 entführt wurde. Und da habe ich in einem Buch gelesen, da gab es eine Frau, die hat erzählt, das Flugzeug wurde also von den Terroristen übernommen. Mhm. Und man hatte gerade Orangensaft bestellt. Und dann hat der Mann schnell, weil die jetzt war klar, jetzt sind wir gefangen, jetzt leben wir quasi auf, jetzt wird's alles knapp. Und da hat er erst schnell den Orangensaft weggetrunken. Und da hat sie aufgeschrien, ich lasse mich scheiden, ich lasse mich scheiden. Also gab es so ein Eklat in diesem Flugzeug. Ist natürlich jetzt ein Einzelfall, aber das zeigt eben, es ist nicht so, dass sie so ideal, Schwarz, wie sie das darstellen.
Herr Schwarz, also ja klar, ja? Es gibt immer diese Einzelsituation. Aber wer sind denn die Männer, die dann, wer sind denn die Leute, die in den Fluss springen, wenn da ein Kind da irgendwie ertrinkt oder in ein brennendes Gebäude? Das sind doch keine Frauen. Also da müssen wir doch nicht jetzt uns jetzt irgendwelchen Illusionen
hingehen. Ja, die machen das ja aus Berufen.
Nein, nicht aus beruflichen Gründen.
Die Feuerwehr,
schauen Sie, gucken sich Compilations an, gucken Sie auf YouTube, das kann jeder Zuschauer auch machen. Und schauen Sie bitte, wenn irgendeine fremde Person in Gefahr, in Lebensgefahr rät, wer dort handelt, wer für einen vollkommen fremden Menschen, muss doch nicht mal eine Frau sein, kann auch ein anderer Mann sein oder ein Kind, dann sein eigenes Leben riskiert, um diesen Menschen zu retten. Das sind doch keine Frauen.
Ja, gut, es gibt halt viel, kaum Feuerwehrfrauen, ja. Gut, ja. Aber ich will, vielleicht haben Sie auch recht und nicht unrecht. Ich bin da eben nur skeptisch, weil mir erscheint es immer so, dass vor allem sind die Leute Menschen und vor allem folgen die den menschlichen Prinzipien, wie zum Beispiel Egoismus, Selbsterhaltung und so weiter. Ja, und dass sie Männer und Frauen sind, das ist relativ peripher. Das egoistische Verhalten des Menschen ist im Vordergrund. Und deswegen bin ich da so skeptisch,
das wenn würde sie ich immer... Das würde ich nicht...
Aber gut, okay, Sie werden interviewt.
Warum machen das Männer denn? Ja. Warum machen das dann Männer? Wenn das so wirklich, dass der egoistische Impuls für einen vollkommen fremden Menschen sein eigenes Leben zu riskieren. Also nicht, da gibt es ja etliche Compilations auf YouTube, da gibt es etliche... Bestimmt gibt es da auch Zahlen zu. Wäre mal interessant, können wir ja mal können Sie ja nachreichen oder mal gucken. Und ich garantiere Ihnen, das ist jetzt mein Bett, da können wir ja mal wetten, dass über 80%, wenn nicht über 90% dieser Rettungsaktion von fremden Leuten, dass es Männer sind. Das wäre jetzt meine Prognose. Was sagen Sie?
Habe ich keine Zahlen.
Ah ja, okay. Das weichen Sie aus. Gut.
Kommen wir zurück zur Politik. Damit wollten wir ja schließen. Und Sie werden ziemlich hart angegriffen. Seit sie sich da politisch exponieren. Also früher zum Beispiel saßen sie in Talkshows. Sie waren bei Lanz, bei Hart aber fair, bei
Arabella Kiesbauer. Bei Britt Illner. Ja,
überall. Gern gesehener Gast. Ja. Wann hat das aufgehört? als Sie politisch sich engagiert haben?
Also es gab nicht diesen einen Moment. Mhm. Ich glaube, ich habe so ein bisschen den Shift mitbekommen. Das ging dann so los, dass ich dann so Anfragen hatte und Vorgespräche, wie man das ja so kennt, umfangreiche Vorgespräche und dann auch so, ja, alles super, alles klar. Und dann sehen wir Sie dann und dann. Und dann kam dann auf einmal sehr kurzfristig der Anruf, ja, Herr Pütz, es tut uns leid, aber wir haben doch uns für jemand anderen Gast entschieden oder irgendwie, wir mussten umdisponieren oder so. Also das hat sich dann so 3 oder 4 Mal, ich glaube so vor 5 Jahren oder so ging das so los, kam das vor, wo ich dann gedacht habe, okay, alles klar, ich weiß schon, was da los ist. Also es war dann immer so, irgendjemand hat mich gefunden, fand mich interessant. Dann wollten sie mich dann auch haben. Und dann gab es natürlich den einen da in der Redaktion, der gesagt hat, sind Sie verrückt? Der Pütz, wir können doch nicht den Pütz einladen. Ja, wissen Sie, was der gesagt hat über X? Schauen Sie doch mal diesen Tweet oder schauen Sie doch mal das und das. Ja, ich finde es ja schade, weil ich mich gerne der Debatte und Diskussion immer gestellt habe und das auch fruchtbar fand. Es gibt da ja auf YouTube auch auf meinem Kanal einige Zusammenschnitte, wo sich Leute, also auch die Kommentare drücken, Mensch, da konnte man ja noch richtig diskutieren, wo auch hart in der Sache diskutiert wurde, so wie wir es hier auch teilweise ja machen, noch einiges härter. Und ja, aber trotzdem, ist ja auch unterhaltsam. Der Zuschauer möchte das ja sehen, haben wir ja jetzt ja auch gesehen. Warum sind solche Formate wie Unscripted und so jetzt wirklich so erfolgreich? Weil die Leute wollen doch nicht immer die gleiche Scheiße hören. Also ob du kannst du die gleichen Politiker immer einladen, du hast immer den gleichen Blödsinn von den Migranten und Migrantinnen und wir brauchen die Fachkräfte und so. Ja, danke, das reicht mir auch, wenn ich das 3-mal gehört habe. Ich möchte auch mal andere Positionen hören.
Sie sagen, Deutschland ist verloren.
Ja.
Warum?
Weil die Sachen sich nicht mehr rückgängig machen lassen. Hm. Und die Geburtenrate so ist, wie sie ist. Die Leute sind da. Die Geburtenrate bei den Migranten ist so, wie sie ist. Und die Geburtenrate bei den deutschen Frauen wird sich auch nicht ändern. Also es müsste jetzt wirklich, und nochmal, das ist ganz klar, es ist nicht meine Forderung oder dass ich das unterstützen würde, aber es müsste jetzt wirklich einen König geben oder einen Diktator, der sagt, so Leute, der Zauber, wir haben das jetzt probiert, es hat uns zerstört, unsere Gesellschaft, die Geburtenraten sind im Keller, der Zauber mit Feminismus und dies und das, es ist jetzt vorbei, ab jetzt mindestens 20 Jahre ist nur noch wirklich mit der Erlaubnis vom Staat, so wie man, oder wenn man sagt, wie man Männer zum Wehrdienst einzieht, ist ja auch in Ordnung, hätte man, das war auch mal ein Vorschlag von mir, gesagt, dann, gut, eine Frau kann sich davon freisprechen, wenn sie dann ein Kind gebärt, weil es ist oft das Gegenargument von den Frauen. Ja, aber wir kriegen ja Kinder. Nee, kriegt ihr ja nicht. Ist okay, gut. Wehrdienstbefreiung, wenn du ein Kind bekommst. Oder sagen wir 3. Dann gibt es eine Wehrdienstbefreiung von Frauen. Das fände ich einen fairen Deal. So, also da müsste man ja irgendwas wirklich Drakonisches, was natürlich mit der Demokratie und mit den Gesetzen, die wir jetzt haben, einführen, um das Schiff noch umzukehren. Das geht nicht. Das Schiff ist abgefahren. Deswegen bin ich da ein bisschen Nihilist und sage auch, ich bin auch kein Patriot oder sowas. Das interessiert mich gar nicht. Und ich sage, dass alles, was wir jetzt machen können, ist für uns selbst und für unser nächstes Umfeld zu sorgen. So ein bisschen Arche-Noah-Prinzip, zu sagen, ich bin ja schon längst aus Deutschland raus, weil mir hätten sie die Bude sicherlich auch schon eingerannt, da habe ich keinen Bock drauf auf diesen Schwachsinn.
Also Sie wohnen in Mallorca?
Nein, ich habe auf Mallorca eine Ferienwohnung noch und ich pendle zwischen Mallorca, Deutschland, Griechenland, Amerika, bin so ein bisschen im Nomadenstil unterwegs, genau. Und
warum engagieren Sie sich dann politisch, wenn Sie sagen, ich bin kein Patriot und das hat sowieso keinen Zweck, das Land ist verloren, warum dann Ihr Engagement?
Weil mir meine Mitmenschen wichtig sind. Ich bin nicht so ein Systemtyp, also dass ich Deutschland retten oder dass ich mir das anmaße oder sowas. Oder das ist mir eigentlich egal, ich bin halb Grieche, halb Deutscher. Aber Menschen sind mir wichtig. Mhm. Und meine Familie lebt noch in Deutschland. Ich versuche natürlich vielleicht Schaden zu begrenzen und natürlich auch Leute aufzuwecken, die entweder auch auswandern oder sich in Gemeinschaften zusammenfügen, wo es ja auch egal ist für sie. Es ist ähnlich wie Männer dann oft sagen, ja, es gibt ja nur noch linke, woke Frauen und das ist ja alles so schlimm im Dating. Da sage ich immer, ist doch vollkommen egal, wie die Masse ist. Und wenn 95% links und woke sind, du brauchst ja nur eine Frau. Also, was ist dein Argument?
Ja.
So, und das ist so ein bisschen meins. Ich möchte die Leute in ihrem persönlichen Leben, dass sie das Beste rausholen. Aber ich maße mir jetzt nicht an oder mache mir jetzt irgendwelche Vorstellungen, dass man dieses Schiff noch umkehren kann. Das muss ich leider so sagen.
Und die AfD, die Sie ja wählen, da haben Sie keine Hoffnung? Da hoffen ja die meisten Leute drauf, die meisten Deutschen.
Also, ich habe Hoffnung.
Also, die Sie wählen.
Nein, ich habe auch da keine Hoffnung, muss ich ehrlich sagen. Ich habe eine Hoffnung, dass sie aufhalten können vielleicht, dass es nicht noch schlimmer wird. Man hat es ja auch bei Meloni gesehen, wo trotzdem immer noch, also plus Migranten reinkommen, also wo es ein paar rausgehen, aber es ist, glaube ich, immer noch immer im Positiven, also mehr reinkommen als rausgehen. Es ist halt nicht so einfach, weil wir die Gesetze haben, wie wir sie haben. Und du nicht dann auf einmal 5 Millionen Leute abschieben kannst, was du wahrscheinlich ja müsstest, um das umzukehren. Strategisch nicht, du hast eine Opposition und so. Ich glaube, dass die AfD aber trotzdem einiges bewirken kann und dass vielleicht trotzdem aber gemerkt wird, dass die Leute immer mehr aufwachen. Ich denke, ich sehe die parlamentarische Demokratie mehr oder weniger als gescheitert an und denke, dass sie Leute aufwecken wird, dass wir weiterdenken müssen. Dass wir das, also zum, nicht, dass wir sie nicht abreißen müssen, aber dass wir sie novellieren müssen. Also zum Beispiel bin ich absolut, nach dem Desaster, was gemacht wird, die Wählerwille, ist ja alles gut gedacht. Auch das Grundgesetz ist fantastisch, wenn man sich dran halten würde. Aber ich wäre zum Beispiel für Zwangskoalition ab bestimmten Prozentzahlen. Es kann nicht sein, dass eine CDU entscheidet für sich, ich gehe nicht mit der AfD zusammen, selbst wenn der Wählerwille so eindeutig ist. Wenn man sagt, hier ist die CDU, die hat die Prozente und nehmen wir mal an, die nächstgrößere Kraft hat irgendwie ab 15%, dann muss die koalieren, dann müssen die sich halt an den Tisch setzen und miteinander einigen. Alle Macht geht vom Volk aus, steht da bei uns drin. Und stattdessen, was kriegen wir? Linksgrüne Politik, obwohl die Leute ganz eindeutig rechtskonservativ gewählt haben. Das ist doch keine Demokratie, das ist ein Scheiß. Kann man nur noch abfackeln.
Okay, also reformieren, haben Sie vorhin gesagt. Ja,
ja, ja, aber das muss radikal reformiert sein werden. Ne? Also der Grundgedanke der Demokratie ist gut, dass die Macht vom Volk ausgeht. Aber mit diesen Regeln, mit diesen Spielregeln, da sehen wir ja, die funktionieren nicht.
Gut, wobei natürlich die Frage ist, also Zwang ist eine interessante Idee mit der Zwangskoalition, ja, aber wenn die natürlich partout nicht wollen, dann würde es auch nicht funktionieren, wenn
müssen eine Zwangskoalition sie, dann müssen sie abtreten, gibt, dann, ja. müssen, dann kommen dann die anderen dran, das ist ihr Problem, da müssen die sich arrangieren. Das ist das dann gut, dann kriegen sie ihr Geld nicht, dann kriegen sie ihre Gehälter nicht mehr.
Ja, die würden dann in die Zwangskoalition gehen und die dort dann intern lahmlegen. Ja, so würde das natürlich, weil das ist genauso, sie können auch niemanden zwangsverheiraten, also wenn der nicht wirkt, dann funktioniert die Ehe nicht. Ja,
ja so. Ich weiß es nicht. Also es wurden ja viele Leute und teilweise hat man ja gesagt, dass diese Ehen vielleicht teilweise sogar noch besser funktioniert haben, die ja früher durch ihre Eltern verheiratet wurden und da waren halt die Ansprüche nicht so gut und man konnte sich nicht auswählen und da hat man sich mehr oder weniger miteinander arrangiert und die haben auch lang gehalten. Das hat natürlich auch noch andere Punkte. Ich sehe das nicht so fatalistisch, dass das dann nicht funktionieren würde. Irgendwie müssten sich die engagieren oder sie müssen halt abtreten. Dann hat auch das Volk natürlich das Recht dann zu sagen, Freunde, also wenn ihr jetzt hier die ganze Zeit euch gegenseitig blockiert, dann gibt's halt wieder Neuwahlen. Mhm. Wenn da nicht jetzt irgendwelche Sachen, die uns versprochen wurden in den ersten 3 Monaten. Also auch, das hat, glaube ich, jetzt Maaßen ja auch so einen Vorschlag eingebracht. Politiker müssen auch viel mehr in die Verantwortung genommen werden. Es kann nicht sein, dass die Milliarden irgendwie in den Sand setzen und dann immer auch, Schlimmste, was denen passiert, ist Rücktritt. Und selbst das gibt's ja noch nicht mal. Ne? Also sie müssen viel mehr in Verantwortung genommen werden und viel mehr direkte Einfluss der Bevölkerung auf die Politik da sein.
Sie sagen übrigens nicht nur, dass Deutschland dem Untergang geweiht ist, sondern Sie sagen der Westen.
Welt. Der Westen, ja. Welt. Richtig, ja. Unser Konzept ist, das war, das sage ich ja noch mal, als nicht moralisch-ethisch, aber das war der größte Fehler der westlichen Welt, dieser Push, dieser feministische Push. Nicht die Gleichberechtigung. Weil wenn man wirklich nur die Gleichberechtigung, die es ja eigentlich mehr oder weniger gab, es aber auch wenige gesetzliche Ausnahmen, aber waren jetzt Frauen nicht juristisch in so vielen Aspekten untergestellt. Studium war ein bisschen schwieriger, manche Studiengänge waren den Frauen auch nicht offen, können wir drüber reden. Also nehmen wir, das hätte man alles weggenommen, zack, einfach nur Gleichberechtigung. So, alle Frauen können auch studieren, ohne Social Engineering. Dann hätten sich trotzdem noch die meisten Frauen für Familie und Kinder entschieden. Bin ich fest von überzeugt. Hm. Und einige Frauen, sehen wir für auch, die das nicht ist, hätten es halt anders gemacht.
Hm. Ja, ja, das sehen wir auch im Gender-Paradox. Ja, genau, wo sich in den Ländern, wie besonders Frauen befreien, da gehen die Frauen dann besonders stark wieder zurück.
In die weiblichen Berufe,
ja. Ja. Aber der Westen ist ja jetzt anders als Deutschland und ist trotzdem verloren. Also da ist die Situation in Frankreich, in Italien und so weiter, ist die Situation ja viel erfreulicher in vielem als in Deutschland. Und auch da geben Sie die Sache verloren?
Also die Geburtenrate sind ja in ganz Europa eine Katastrophe. Ich glaube, in einigen Ostblockländern sind sie nicht ganz so schlimm wie da. Aber da hat man ja mit Viktor Orban, glaube ich, sehr vernünftige Gegenkonzepte. Teil hat ja die AfD jetzt übernommen, wie zum Beispiel mit dem zinslosen Darlehen, was, glaube ich, auch ab dem dritten Kind dann komplett aufgelöst wird. Also genial. Sowas könnte man in Deutschland auch sofort einführen, dass man sagt, also jede Familie, die jetzt irgendwie ein Kind gebärt, kriegt irgendwie eine Viertelmillion Kredit vom Staat und kann die abzahlen ohne Zinsen. Beim zweiten Kind war das, wurde es dann, glaube ich, reduziert, was sie zahlen müssen. Und ich glaube, wenn die Frau mehr als drei Kinder gekriegt haben, hat der Staat das komplett annulliert und hat gesagt, müsst ihr nicht zurückzahlen. Fantastisch. Und da müsste man, kann man aber in Deutschland wieder nicht machen, weil das müsste man ja sozusagen autochthonen deutschen Familien geben. Und da würde ja natürlich gleich wieder der ganze Parlament brennen.
Rassismus, Rassismus
und jeder ist ein Deutscher und die deutschen Staatsbürger, bla bla bla. Aber irgendwas, sowas, man müsste wirklich radikale Ansätze machen. Und selbst dann, das kommt übrigens ja nicht von mir, von Herr Tichy hat einen Vortrag gehalten auf 10 Jahre Staatenlos-Treffen. Und da hat er das anhand von Grafiken ganz klar gezeigt und hat gesagt, also ich glaube, es war, jede deutsche Frau müsste 4,5 Kinder gebären ab heute. Also wenn das jetzt so weitergeht, wir haben die alle Migranten, die kriegen genau diese Kinder, um ansatzweise, also das dem entgegenzuwirken. Viel Spaß. Also das werden wir nie erreichen. Das Schiff ist abgefahren.
Sind Sie eigentlich als ehemaliger linken Wähler enttäuscht über die Linke, wie sie heute auftritt? Und vor allem auch haben nicht linke Prinzipien, die Sie damals bejaht haben, uns jetzt zu der jetzigen Situation geführt?
Ich war niemals jemand, der in irgendeine Schublade oder ein Lager gepasst hat. Deswegen ist mir das auch vollkommen egal. Also ich bin doch Wechselwähler Deluxe. Also auch wenn die AfD Mist bauen würde, dann wäre ich morgen wieder bei der anderen tollen Partei, die irgendwie, also ich bin da nicht jemand, das ist mein Verein oder sowas.
Sind deswegen auch nicht
enttäuscht. Nee, ich mag und schätze auch immer noch Frau Wagenknecht. Ich sehe, das ist eine kompetente Politikerin, wirtschaftspolitisch natürlich vollkommen irre. Aber sie sagt sehr viel schlaue Sachen. Sie war in Corona eine der absoluten Lichtgestalten, was ich ihr hoch anrechne, hat sehr, sehr stabil sich da in den Wind gehalten. Also ich kann anerkennen, dass in anderen Parteien auch gute Politiker, auch vernünftige, auch mit Sachverstand sind. Aber also ich habe da ja keine Affinität, dass ich sage, ach, die Linke, also für mich ist die Linke ist mittlerweile ein Geisteskranker, das ist Zirkel von Durchgeknallten. Also das ist ja wirklich wie diese Feministen, wie, als ob irgendein feministischer Verbund irgendwie eine Partei gründen würde. Hat ja auch nichts mehr mit Linkssein zu tun. Migrationspolitik, das finde ich auch nochmal ganz interessant, ist ja auch nicht rechts. Sondern eigentlich wäre es ja eher links, wenn man das überhaupt irgendwo verordnen würde. Denn alle die Probleme, die die Bevölkerung treffen ja in erster Linie eher die Nichtwohlhabenden, die Arbeiter. Die konkurrieren ja um den Wohnraum und die Arbeitsplätze mit den Migranten. Deswegen sind ja die Grünen Wähler hier in Berlin. Das ist ja ein Klischee, aber es ist ja so. Grüne wählen muss man sich leisten können. Ne? Ja, da kannst du auch mal für 2,20 Euro an der Tanke bezahlen oder dein Haus noch mal neu renovieren und dir die Wärmepumpe für 10.000 Euro einbauen. Das juckt dich nicht. Ne? Und deine Schule, wo du deinen Waldorf-Kindergarten hier in Berlin, weiß ich nicht, was das Reichenviertel ist, hinschickst, da, wo sich natürlich kein Migrant eine Wohnung bleibt, da sieht's doch noch gut aus. Ja. Also deswegen, also ich finde es immer lustig, dass das immer so rechts gebrandet wird. Also für mich ist es eigentlich eher ein linkes Thema. Müsste es sein eigentlich. Aber da sie es halt komplett ignorieren und immer noch weiter befeuern, sind ja die meisten auch linken Wähler abgefahren zur AfD.
Letzte Frage, Herr Pütz. Sie sagen, wenn das so kommt, wie Sie prophezeien, Deutschland ist verloren, der Westen ist verloren. Sie sagen, die Frauen werden den Preis zahlen, vor allem die Frauen. Warum?
Naja, also immerhin haben die Männer ja noch die Möglichkeit, nehmen wir mal an, es geht hier wirklich richtig zur Sache, können wir uns ja noch wehren. Und wir sehen ja, jetzt sind ja auch schon die Frauen mehr Opfer. Natürlich wird auch der ein oder andere Mann abgestochen. Aber wer sind denn die Hauptopfer von den Migranten? Wer wird denn vergewaltigt? Das sind in erster Linie Frauen. Und deswegen sage ich, und das kann ich auch nur den Feministen raten, die werden hier sowieso nicht zugucken, aber ich sage den nicht geisteskranken Feministen, ein paar gibt's ja davon. Wenn die dieses Thema nicht endlich anfassen, das ist der größte Schaden für Frauen, geht ja von der Migration aus. Der geht ja nicht von Leuten wie mir aus. Stattdessen macht das ZDF irgendwelche, oh, toxische Männlichkeit und die Politik muss endlich gegen Männer wie mich vorgehen. Nicht gegen das. Wenn der Feminismus irgendwie noch ernst genommen werden möchte, wenn die irgendwie noch Anschlussfähigkeit in der Gesellschaft finden müssen, dann müssen sie dieses Thema angreifen, weil das die größte Gefahr für Frauen ist. Und natürlich nehmen wir den demografischen Wandel. Es gibt das habe ich ja auch schon gesagt, in Syrien und Afghanistan hat man ja die Sache gesehen, wenn man den Einfluss hier mal wirklich nach 30, 50 Jahre, wer weiß, wer dann hier das Sagen hat. Und spätestens, wenn wir so viele Migranten haben, vielleicht gibt es dann die erste Partei von denen, die wird dann gewählt demokratisch und dann werden die Frauenrechte halt wieder zurückgefahren. Und Syrien, Afghanistan hat man es gesehen. Die Frauen können gar nichts tun. Das habe ich sogar, ihr habt mir einen Short gesagt. Wenn dann morgen gesagt, ab morgen ist hier Kopftuchpflicht oder ab morgen ist nichts mehr mit Arbeiten, was wollen sie denn tun? Was wollen sie? Dann können sie halt noch hoffen, dass die wenig verbliebenen toxischen Männer, wie ich, dann noch Lust haben, aufzustehen und für ihre Rechte zu kämpfen. Aber ich kann ihnen jetzt schon prophezeien, das werden die meisten Männer, weil ich sehe es ja in den Kommentaren, sagen, nö, ihr habt euch die Suppe selbst eingebrockt, ihr habt uns die ganze Zeit Nazis genannt, ihr habt uns toxische Männer genannt und jetzt sollen wir für eure Rechte einstehen, jetzt sollen wir euch beschützen vor den Männern, die ihr hier reingeholt habt gegen unseren Willen, von denen ihr uns immer gesagt habt, wir sind Nazis und wir sind rechts, wenn wir irgendwas dagegen sagen, nö. Löffelt das schön selber aus. Ich bin in Spanien und bräune mir den Pelz.
Herr Pütz, vielen Dank. Jetzt haben Sie noch ein kleines Goodie für uns, ein kleines Geschenk oder Angebot für unsere Zuschauer, nämlich Ihr Buch als Hörbuch mitgebracht.
Ja, genau. Mein erstes Buch, das übrigens, das mit dem jede Frau verführen, das ist auf dem Verlag, da habe ich mich gegen gewehrt.
Gesagt, also der Untertitel,
ist so verführst du jede Frau. So verführst du jede Frau, da habe ich gesagt, das finde ich nicht gut, das finde ich zu, das stimmt auch nicht, ist nicht meine Message. Nein, Herr Pütz, das müssen wir drauf machen. Es ist halt Marketing. Habe ich dann irgendwann auch verstanden.
Also Verlagsentscheidung.
Richtig. Da konnte ich mich nicht gegen wehren. Aber was ganz klar ist, ist ein bisschen meine Autobiografie, wie ich vom Nice Guy sozusagen dann zum Casanova wurde.
Sie erzählen ja immer, Sie haben selber keine Frauen bekommen und haben sich deswegen überhaupt mit dem Thema beschäftigt.
Genau.
Ja. Ist das nicht so die Werbegeschichte von jedem Männercoach?
Ist sie. Stimmt aber auch bei den meisten Männern, weil sonst hast du gar nicht die Motivation, ja wirklich in so tief in das Thema einzusteigen.
Vielleicht wollten Sie einfach nur Geld machen oder
Ich bin da überhaupt.
Sie sind der Ehrliche unter denen.
Ich bin gar kein Geschäftsmann, also nie gewesen, habe das auch nicht gelernt. Also da wäre ich jetzt auch woanders, wenn ich jetzt da irgendwie ein besserer Geschäftsmann wäre. Da kamen viele danach. Das muss ich erst lernen. Mittlerweile habe ich natürlich auch ein paar Sachen gelernt. Deswegen gibt es das Hörbuch. Also das habe ich selbst eingesprochen.
Also das heißt der Casanova-Code?
Nee, das ist der perfekte Eroberer. Genau, das erste Buch.
Der perfekte Eroberer.
Genau,
das
ist Bestseller aus dem Heine Verlag als Hörbuch. Kostet normalerweise 39 Euro. Und mit dem Code JF19 für 19 Euro für die Leser. Machen wir eine Woche oder sowas, halten wir das aufrecht.
Okay, das heißt also jetzt nach dem Video schnell unten klicken. Dann kann man noch diesen verbilligten Tarif mitnehmen und sich das Buch zum halben Preis.
Es ist sehr unterhaltsam geschrieben, also auch für Leute, die sich nicht jetzt denken, ich muss jetzt eine Frau kennenlernen. Es ist sehr unterhaltsam und da ist das ganze Männlichkeitskonzept von mir noch ein bisschen tiefer erklärt.
Ja. Ja, dann bitte unbedingt liken, teilen, kommentieren und vielen Dank fürs Zuschauen und wenn Sie hier abschalten, dann schnell husch auf den Link und danach auf den YouTube-Kanal von Maximilian Pütz, der auch Maximilian Pütz heißt und natürlich Ihre Internetseite casanovacoaching.de besuchen.
Gerne, ja, würde mich freuen.
Dankeschön.
Danke auch.